auch, ich habe irgendwie ein Gefühl für Luxus.
Und ja, wir müssen immer mehr leisten, wir müssen immer mehr haben, wir müssen mehr besitzen.
Man sagen, dass die meisten Männer eher hierarchisch kommunizieren.
Ich bin das ja auch gar nicht wert.
Also, wozu wir unsere Jungs erziehen müssen.
Was willst du denn eigentlich, ne?
So. Ist man ganz schön erschüttert.
Wie bringe ich wirklich für die Familie die Schäfchen ins Trockene? Also wenn ich das tun will.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene!
Hallo Anja. Du Anja, du hast uns ja einen wunderbaren Gast mitgebracht, mit der ich mich ein bisschen beschäftigt habe. Und du hast uns die liebe Nicole Pereira Gedges mitgebracht. Herzlich willkommen, liebe Nicole.
Hallo, ihr beiden.
Hallo Nicole.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist seit 2006 Coach, speziell für Frauen und bietest auch Coaching zum Thema achtsame Elternschaft an. Du hast auch einen Doktor in pädagogischer Psychologie. Und mit dieser Kombination bist du einfach die perfekte Gesprächspartnerin für uns zum Thema finanzielles Selbstverständnis von Frauen. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
Ich auch. Ich freue mich auch so auf dieses Gespräch heute.
Ich würde gern gleich einsteigen und fragen, welche Erfahrungen hast du in deinen Coachings gemacht, wenn es mal um das Thema Geld und Finanzen geht? Kannst du das so pauschalisieren?
Ja, also ganz grundsätzlich berate ich natürlich nicht explizit immer zum Thema Finanzen, aber es ist so, dass es in fast allen Coachings immer mal wieder durch verschiedene Schnittmengen mit dem, was die Frauen so mitbringen, immer Thema ist. Denn Geld beschäftigt uns ja am Ende des Tages alle, weil es Sicherheit bedeutet, weil es mit unserer beruflichen Tätigkeit ganz oft zusammenhängt. Das heißt, die Frauen, die zu mir kommen, haben oft sehr konkrete Fragen, wenn es um das Thema Finanzen und Geld geht. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Gehaltsverhandlungen geht, die Suche nach einem neuen Job. Das heißt, da eben komme ich immer wieder mit dem Thema in Berührung, aber genauso auch bei meinen Eltern, wenn es eben, das hattet ihr ja letztens auch schon im Podcast, das Thema Teilzeit geht. Das heißt, die Frage, wer bleibt wie viel bei den Kindern zu Hause, wie teilt man sich das auf und wie kann man vielleicht auch die finanzielle, in Anführungsstrichen, Ungerechtigkeit, die dadurch ja schnell entsteht, auch ausgleichen. Also mit solchen Fragen kommen die schon sehr konkret manchmal auch auf mich zu und manchmal eben nur am Rande. Und ja, da ist eben tatsächlich die Erfahrung, dass die Frauen, die zu mir kommen, wenn sie denn damit ein Thema haben, sich in sozusagen 3 große Gruppen aufteilen. Also es gibt einmal die Frauen, die gut informiert sind und auch schon gut aufgestellt sind. Die thematisieren das dann eher weniger oder erzählen nur davon, dass sie sich da viel drum kümmern. Und dann ist das eigentlich kein weiteres Thema. Und dann gibt es aber noch 2 andere Gruppen in meinen Coachings. Da gibt es die, die sehr gut informiert sind, aber trotzdem nicht ins Handeln kommen. Und dann gibt es die, die so ein bisschen die Kopf-in-den-Sand-Taktik haben. Das heißt, die wissen, dass sie ein Thema haben und dass sie sich drum kümmern müssten, aber noch nicht mal sich anfangen zu informieren. Und das sind sozusagen die beiden Fälle, mit denen ich dann in der Beratung auch mit diesem Thema zu tun habe tatsächlich.
Wenn ich nicht diesen Podcast machen würde, wäre ich die Gruppe mit dem Kopf im Sand, fürchte ich.
Ich wahrscheinlich auch, wenn ich mich nicht damit beschäftigen müsste als Selbstständige, das stimmt.
Ja, das ist ganz spannend. Das trifft so ein bisschen auch meine Erfahrung. Also ja, es gibt die, die wirklich sehr gut informiert sind, da gar keine Hemmungen erkennen kann, finde ich. Die anderen beiden könnte ich sogar noch weiter unterteilen. Ich habe da so die, mal im Vorfeld überlegt, ich habe da die Zögerliche, die sich einfach schwer tut, Entscheidungen zu treffen, die so einen langen Zeitraum umfassen oder so, die lieber eher kurzfristig denken, also Altersvorsorge, wer weiß denn, wie es im Alter ist und ich weiß ja noch gar nicht, was ich tue und bis dahin und so und dann einfach gar nicht ins Handeln kommen, wie du sagst. Also so, ja, das ist ein Thema, aber also lieber erstmal abwarten. Dann habe ich so die Sicherheitsorientierte. Das geht so in Richtung, die sind gut informiert und wollen auch was tun, investieren ja, aber bitte mit möglichst wenig Risiko. Da erkenne ich immer noch, dass viele Frauen auch einfach die also ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Biografie geschuldet, vielfach. Und dann ja, die Kopf in den Sand ist für mich die Vermeidende, also so, die keine Entscheidung treffen will, sondern das lieber wem anders auch überlässt. Ja, also das soll bitte Ehemann, Bruder, Vater machen, so, aber bloß nicht ich
Mutter wäre auch okay.
Ja, aber selten ist es die Mutter tatsächlich. Also die Aufzählung, die Helene gerade macht, ist tatsächlich leider sehr rollentypisch.
Hauptsache jemand anderes.
Ich finde, meistens sind es schon männliche Personen. Also dann legt man die ganze Verantwortung, dass das schon richtig gemacht wird, in männliche Hände. Also so ein klassisches Rollenbild, wie finde ich immer dieses, früher der Vater gibt die Tochter in die Hand des Ehemanns. Also so quasi, meine Verantwortung ist jetzt weg, jetzt ist es deine Verantwortung. Och, gruselig.
Sehe ich sogar bei alten Damen, ich habe ja als Physiotherapeutin das oft erlebt, dass die das ihren Söhnen oder Schwiegersöhnen in die Hand geben, das Finanzielle, während die Töchter und Schwiegertöchter eher so der pflegende Part sind.
Genau, also das ist auch meine Erfahrung, dass es leider immer noch, egal wie gleichberechtigt oder auch wie ich sage jetzt mal, groß die Karriere ist, die Frauen gemacht haben, mit denen ich zu tun habe, dass es oft so ist, dass die aus so einer, also ähnlich wie in der Elternrolle, ist es beim Thema Finanzen offenbar so, dass wir sehr unterbewusst von so Mustern gesteuert sind, die wir eben ganz früh lernen tatsächlich. Und da gibt es auch ein bisschen Forschung zu, relativ wenig. Das meiste, was dazu an Studien so aus neuester Zeit ist, ist immer von irgendwelchen Kredit- und Finanzinstituten, die natürlich auch rausfinden wollen, wie kriegen wir die Frauen da vielleicht irgendwie dazu, auch Kundinnen zu werden. Und was ich daran so spannend finde, ist eben, dass es da eine Studie auch gibt. Das war so eine Womanomics-Studie von Eurocard war die. Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass eben also wenn man Frauen heute befragt, ich glaube, die Gruppe war so zwischen 25 und 75, die da befragt wurde, dass die nur 12% der Frauen heute berichten, dass ihre Mutter die Finanzen zu Hause geregelt hat. Das heißt, bei über 50% ist es der Vater und oder es sind dann beide Eltern gewesen, aber es ist die Mutter alleine sozusagen diejenige, die sagt, ich habe sie in der Hand, ich mache die Steuer für die Familie und so weiter. Das ist tatsächlich nur bei, nach deren Untersuchung und Befragung, nur bei 12% der Frauen so. Und das ist etwas, was sich eben auch in anderen Lebensbereichen zeigt, dass Rollenmodelle super wichtig sind und dass wir eben sehr unterbewusst von denen auch schon als Kinder lernen. Und wenn wir das eben immer nur so vorgemacht kriegen, dass der Papa irgendwie zuständig ist, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass ich das später mit einem großen Selbstverständnis einfach selber übernehme, relativ gering sozusagen. Also das finde ich ist schon mal eine relativ gute Erklärung auch, warum das sich so manifest hält. Und natürlich gibt es da noch tausend andere Gründe, die in Richtung gehen. Man schreibt es Männern eben auch gesellschaftlich eher zu. Und da hast du gerade eben auch was Interessantes gesagt, Helene, dass dieses Sicherheitsbedürfnis, was Frauen haben, tatsächlich scheinbar auch ein bisschen hormonell bedingt ist. Also tatsächlich gibt es eine Studie aus 2020 ungefähr, die zeigt, dass das Investitionsverhalten, also da haben sie Risikobereitschaft bei Aktiengeschäften untersucht. Und dass je höher der Testosteronlevel der jeweiligen Person ist, ist das Risikoverhalten eben höher. Und das wird konservativer oder auch weniger investiert, je niedriger der Testosteronspiegel ist. Also selbst bei Männern gibt es da Schwankungen und Frauen haben ja auch einen Testosteronspiegel. Und ja, wenn die einen hohen haben, sind die scheinbar auch risikobereiter. Das fand ich ganz spannend. Das war so das Einzige, was ich immer schon seit damals, als ich das in der Zeitung gelesen habe, dachte so, wow, interessant, dass es da scheinbar auch irgendwelche biologischen Marker zu geben scheint. Aber es ist nicht gut erforscht, tatsächlich, muss man sagen. Aber es ist so eine erste auch Erklärung dafür, ne?
Ja, spannend. Also als ich meine Kategorien gemacht habe, habe ich schon gedacht, ist das vielleicht auch ein Attributionsfehler? Also schreibe ich da den Frauen Eigenschaften zu, die gar keine wirklichen Charaktereigenschaften sind, sondern quasi Merkmale der Situation, wie du sagst, in denen sie aufgewachsen sind. Und ja dann jetzt auch quasi hormonelle Geschichten, die einfach...
Ja, ich möchte da noch was zu bedenken geben, was mir einfällt. Manche Frauen sind mehrmals im Leben schutzbedürftig, mindestens mal in dem Moment, wo sie ein Kind geboren haben. Und vielleicht kommt daher auch diese Sicherheitsliebe. Also was passiert mir, wenn mein Mann mich noch in der Schwangerschaft verlässt? Ich habe hochspekulativ angelegt und dann sitze ich ganz da ohne Geld, ohne Mann, ohne Zuflucht. Und ich glaube, dass Frauen das... also dass diese Biologie, die Frauen haben, wo da auch dazu führt, dass wir in der Zukunft, also heutzutage ist ja die Zukunft, dass wir ein bisschen sicherheitsliebender sind. Ich bin nämlich selber auch so ein Exemplar. Ich bin schon jemand, der ganz viel Sicherheit braucht und mag.
Ich würde das eher dem Patriarchat zuschreiben, ehrlich gesagt. Weil wenn man sich anschaut, wie früher Kinder erzogen wurden, dann war das nicht Mutter und Vater, sondern dann war das quasi eine Gemeinschaft. Also die Mutter war schutzbedürftig, das hat aber nicht der Mann erfüllt, sondern das hat quasi die Gemeinschaft erfüllt. Also die anderen Frauen, die Kinder hatten, die schon größeren Kinder. Biologisch, glaube ich, ist das Schutzbedürfnis vom Mann beschützt zu werden, nicht.
Ach so, das ist ein Missverständnis. Ich meinte nicht vom Mann beschützt zu werden, sondern dass diese Sicherheitsliebe einer Frau könnte daher stammen, dass sie ab und zu ein Schutzbedürfnis hat. Aber es hatte jetzt gar nicht auf sich auf den Mann bezogen, sondern nur auf diese Frage, warum Frauen eher konservativer sind und eher auch ein bisschen vorsichtiger mit bestimmten auch finanziellen Sachen oder vielleicht auch mit Entscheidungen, wie eine Wohnung zu kaufen in bestimmten Leben. Das war so eine Idee, das zu erklären, wie das vielleicht zustande kommt. Aber vielleicht auch nicht. Also es ist jetzt nur eine Idee in meinem Kopf gewesen.
Also wie gesagt, wissenschaftlich ist es ziemlich schwierig, das zu sagen, weil die Forschungslage da noch sehr, sehr dürftig ist, um das mal freundlich zu formulieren. Und natürlich ist es immer gerade bei diesem Thema Männer und Frauen oder diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden ist sozusagen die Krux immer, dass wir sehr viel Alltagsbeobachtung haben. Und wie Helena auch schon gesagt hat, die Wahrheit liegt aus meiner Sicht wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Das ist irgendwie schon so komplex ist, dass es eben einerseits diese ganzen soziologisch, gesellschaftlich bedingten Faktoren gibt und auf der anderen Seite eben vielleicht auch ein Stück weit Biologie. Das, was in meinem Beratungsalltag die größte Rolle sogar auch spielt, ist gar nicht sozusagen die Ursache, sondern für mich ist immer viel interessanter, was ist denn das Problem, was die eine konkrete Frau hat? Und da lässt sich, du hattest ja auch gefragt, so ein bisschen nach, lässt sich das verallgemeinern, lässt sich schon feststellen, dass es eben so ist, dass immer Glaubenssätze aus meiner Sicht dahinter stecken, die ich über das Thema Finanzen habe. Und die bestimmen dann vor allen Dingen, wie ich mich da verhalte. Und die können eben unterschiedlich geprägt sein. Durch meine Familie, in der ich aufgewachsen bin, durch das, was ich aus der Gesellschaft so aufnehme oder auch durch ein Selbstbild, was sich im Laufe der Zeit durch meine Schullaufbahn vielleicht geprägt hat, weil ich immer schlecht in Mathe war und mir immer gesagt wurde, na, das kannst du halt nicht so, ne? Das heißt, im Beratungsalltag oder im Vorankommen ist vielleicht sogar auch die Frage, wo kommt es her? Insofern interessant, als dass man natürlich immer hofft, dass man dadurch Ansatzpunkte findet. Aber in meiner Praxis bedeutet es eigentlich nur, dass es interessantes Zusatzwissen sozusagen. Aber viel interessanter ist eben dann zu gucken, was hat die jeweilige Frau für Vorstellungen und Glaubenssätze und was davon hält sie dann vielleicht ab, ins Handeln zu kommen.
Und wie geht man damit um? Das spreche ich aus persönlicher Erfahrung. Ja, mir ist es auch trotz Selbstständigkeit lange schwer gefallen, mehr zu verdienen als vorher in meinem Angestelltenjob. Das hat dann dazu geführt, dass ich nach guten Monaten mich erstmal zurückgelehnt habe und weniger verdient habe. So, das hat mein Mentor in der Firma immer schier wahnsinnig gemacht. So, also das war wirklich so ein sehr guter Monat und dann erstmal quasi Kopf in den Sand, erstmal nichts tun. So, ich habe gemerkt, dass ich da eine Blockade habe, irgendeinen Glaubenssatz, aber ich bin nicht rangekommen, bis heute nicht. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich weiß nicht mal, wo der genau sitzt, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also mittlerweile habe ich ihn, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen. Ich weiß, dass da was ist, was mich an irgendwas hemmt oder hindert. Und dann, wie kann ich damit umgehen? Also wie gehe ich eigentlich damit weiter? Also ja, spannend zu wissen, wo der herkommt. Aber viel spannender ist doch, wie löse ich den auf? Das ist dann ja, wie du sagst, auch Teil des Coachings, ne? Es gibt ja, glaube ich, immer den Ansatz, der sich auf die Vergangenheit bezieht. Und den verhaltenstherapeutischen, der quasi genau damit umgeht, wie kann ich in Zukunft Dinge besser oder anders machen?
Genau, also ich glaube, dass es immer gut ist zu verstehen, warum, also vielen Menschen hilft, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, wenn sie erstmal verstanden haben, ich bin da nicht irgendwie komisch oder das hat sich mein Gehirn jetzt nicht irgendwie verrückt ausgeheckt, sondern das hat Gründe, dass ich solche Glaubenssätze zum Beispiel habe. Das ist immer, deswegen ist dieser Blick zurück schon manchmal auch hilfreich, aber du hast vollkommen recht, um im Alltag was zu ändern, ist dann eben gleichzeitig der Blick nach vorne und da sich irgendwann von zu lösen auch total wichtig. Da ist das so, dass ich mit einer ganz speziellen Methode arbeite, die hier auch in Hamburg entwickelt wurde, an der Uni Hamburg. Und die nennt sich Introvision. Und die hat gerade zum Ziel, mentale Blockaden aufzulösen, die im Zusammenhang mit Glaubenssätzen stehen. Und auch gar nicht im Sinne von verhaltenstherapeutisch, sondern tatsächlich geht es darum, sehr auf die Emotionen zu gucken, die damit verbunden sind. Also es ist ein bisschen tiefenpsychologisch an der Stelle, weil es wirklich darum geht, nicht nur zu sagen, ich mache dies, ich mache das und jetzt versuche ich das zu überwinden, sondern genau hinzugucken, warum muss ich da eigentlich was überwinden an der Stelle. Also vielleicht kann ich mal ein Beispiel nehmen. Wenn du jetzt gerade sagst, du hast festgestellt, ich habe auch Klientinnen, denen das ähnlich geht, dass sie, wenn sie merken, dass es sehr gut läuft für sie, dass sie dann auf einmal anfangen, so das vom Gas zu gehen. Wie reflexhaft. Also es läuft sehr gut. Sie sind vielleicht auch, hat der Chef gerade mal gesagt, Mensch, ist ja super. Also es ist ja nicht immer nur gleich, also bei euch in der Finanzbranche ist es natürlich auch sehr gut an Umsätzen zu sehen, tatsächlich, die der Einzelne so macht. Aber es ist ja in vielen Bereichen gar nicht so messbar manchmal. Aber es reicht oft schon so dieses Feedback, es läuft sehr gut. Und dann wird so ein Schritt wieder zurückgegangen. Und da ist es zum Beispiel oft so, dass da irgendetwas aus dem Themenbereich, also dass da wie so ein inneres Misstrauen ist, dass das gar nichts mit mir zu tun hat oder dass ich irgendwie zu erfolgreich werden
Imposter.
Könnte. Ja, genau, ein bisschen. Also aus dieser Richtung, ne, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, da ist irgendwas faul und dann wie so einen kleinen Schreck kriegt und erstmal so einen Schritt zurückgeht wieder. Und da steckt eben oft dahinter, dass ist ja auch keine Überraschung, dass da sozusagen die Selbstwirksamkeit, also Selbstvertrauen ist das gar nicht in dem Sinne oder Selbstbewusstsein, sondern es geht darum zu verstehen, dass ich eben wirksam sein kann in einer Situation. Und wenn man eben zum Beispiel von früher immer so ein bisschen gespiegelt bekommen hat, ach, das schaffst du vielleicht sowieso nicht oder back mal lieber kleine Brötchen, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also wenn man mit solchen Grundsätzen in seiner Familie groß geworden ist, sei mal nicht so großspurig, nicht zu laut, nicht zu auffällig, dann ist so eine Situation, in der ich auf einmal ins Licht trete und erfolgreich werde und sichtbar für andere erfolgreich bin, natürlich sehr irritierend. Und so paradox das auch klingt, dann macht das irgendwie Angst, weil man dann sofort eben denkt so, jetzt muss ich aufpassen, Hochmut kommt vor dem Fall, ist auch so ein schöner Satz an der Stelle, ne? Und dieses Grundmuster sozusagen, wenn ich in so einer, ich sag mal, Familie, die vielleicht eher ein bisschen konservativer da unterwegs war, ein bisschen vorsichtiger, bloß nicht auffallen, sind auch so Sätze, die da eben oft fallen. Und die werden eben gerade Mädchen, das gibt auch Forschung dazu, mehr mitgegeben als Jungs. Also die werden eher noch bestärkt, nach vorne zu gehen und sich hervorzutun. Während es bei Mädchen eben schon nach wie vor so ist, dass man beobachten kann, dass selbst moderne, aufgeklärte Eltern, die mehr zügeln, die mehr zurücknehmen, sag ich mal, wenn sie denn mal nach vorne preschen oder die auch im Kindergarten oder in der Schule anderes Feedback bekommen, wenn sie nach vorne gehen, lauter sind, gute Leistungen zeigen, dass das nicht immer nur positiv konnotiert ist für viele Frauen.
Ich habe mich da verglichen, Helena, als du gesagt hast, dass du das gemerkt hast bei dir, wenn du gut verdient hast, erstmal noch ein bisschen zurückgehst, lieber sicherheitshalber. Ich bin anders groß geworden. Meine Eltern haben mir von klein auf gesagt, und es stimmt bestimmt auch, ich habe irgendwie ein Gefühl für Luxus. Ich weiß nicht, woran genau sie das als kleines Kind festgemacht haben. Ich komme aus der DDR, da gab es ja gar keinen. Einer meiner größten Träume, als ich ein kleines Mädchen war, war mal so essen zu gehen, wie ich es in Pretty Woman gesehen hatte, mit viel Besteck und vielen Gläsern. Das war irgendwie in mir drin und meine Eltern haben mir das aber auch immer wieder gesagt und die haben mich quasi dadurch, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung getrieben zu sagen, das steht dir zu, das wünschst du dir, das ist schon in dir verankert gewesen, als du geboren bist. Also ich habe immer nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas nicht zusteht, muss ich sagen.
Genau, und das ist aber genau der Glaubenssatz, der unter Umständen dann bei den anderen, denen es nicht so geht, dahinter steht, dass sie eben in diesem, das steht mir zu. Und das ist etwas, was manchmal gar nicht ausgesprochen wird in Familien, sondern was auch Eltern vorleben, ne? Also die eben selber vielleicht auch bestimmte Karriereschritte nicht gemacht haben aus Sicherheitsbedürfnis oder auch nicht so großes Interesse daran hatten und immer zufrieden waren, ich sag mal, mit ihrem kleinen Glück und dieses Streben nach mehr eher so immer so ein bisschen misstrauisch betrachtet wird. Oder bei vielen Leuten ist ja auch das Thema reiche Leute, die sind dann immer gleich hochmütig. Also es ist nicht unbedingt positiv konnotiert in unserer Gesellschaft, wohlhabend zu sein, mit Reichtum, auch die Verantwortung, die damit dann einhergeht eigentlich. Also da gibt es nicht so eine Kultur wie vielleicht auch in anderen Ländern, wo eben zum Beispiel dann auch das Spenden dann irgendwie, große Spenden öffentlich zu machen. Das ist ja hier immer alles sehr versteckt, über Geld spricht man nicht. Und deswegen ist das schon ein sehr intimes, sehr persönliches Thema. Und wenn wir eben dann so sichtbar werden durch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den Reichtum, den wir vielleicht dann verdienen in unseren Verhältnissen, dann ist das unter Umständen eben eine unangenehme Erfahrung im ersten Schritt, obwohl es ja total gut sein sollte. Und dann wundern wir uns eben und es gibt einen inneren Widerspruch. Und wir reagieren auf dieses alte Ich, was immer sagt, oh, sei mal lieber ein bisschen vorsichtig, tu dich mal nicht zu doll hervor. So, das ist ein ganz typisches Phänomen bei Frauen, mit denen ich arbeite.
Dann sind wir doch wieder beim Illusory Truth Effekt. Also, dass wir Dinge für wahr halten, wenn wir sie nur oft genug hören. Wenn wir oft genug hören, dass wir lieber kleine Brötchen backen sollen und das Mädchen das nicht machen. Ja, sehr spannend. Gerade auch im Hinblick wieder auf das Patriarchat, das, was du gesagt hast. Also, dass wir gerade Mädchen eigentlich eher klein halten und davon auch damit nicht belasten wollen. Also wenn nur 12% der Frauen sagen, dass sie damit groß geworden sind, dass die Mutter die Finanzen irgendwie auch nur verwaltet hat, dann ist das ja auch was wir uns irgendwie abgucken und sehen, dass das halt so eben nicht der Fall ist.
Das beobachte ich auch in meiner Beratungspraxis tatsächlich, dass die Frauen, die so gar kein Thema damit haben, die haben in der Regel berufstätige Mütter gehabt, die haben in der Regel zum Teil auch alleinerziehende Mütter gehabt, die sich sowieso um alles gekümmert haben und die gehen in einer ganz anderen Haltung oft dann eben auch in dieses Thema Teilzeitarbeit zum Beispiel oder kann das Kind, also diese, was ja mit Teilzeitarbeit oft einhergeht, auch in meinen Beratungen, ist ja so ein finanzielles Risikofaktor, ist ja definitiv diese Teilzeitfalle, von der auch viele sprechen, dass man da auch schwer wieder rauskommt, dass sich das erstmal so verfestigt, wenn man erstmal zu Hause bleibt, aus dem erstmal werden dann auf einmal 3, 4, 5 Jahre und dann merkt man, wenn man vorher gedacht hat, ach, wenn das Kind erstmal in der Schule ist, dann kann ich wieder Vollzeit arbeiten und dann merkt man, nee, da geht das richtig los und wird anstrengend, weil dann auf einmal Hausaufgaben gemacht werden müssen oder sogar, ich habe gerade eine Klientin, bei der ist es so, dass die eigentlich relativ viel immer gearbeitet hat, also annähernd Vollzeit und jetzt sind die Kinder aber im Teenageralter und sie merkt, funktioniert nicht, sie muss präsent sein, sie muss jetzt mal gucken, dass die so ein bisschen noch mehr Halt kriegen gerade zum Beispiel. Und das kann ja immer wieder passieren und oft sind es dann eben die Mütter, die diese Verantwortung dann bei sich sehen, auch da dann einzuschreiten. Und da ist es tatsächlich oft so, dass ich das so beobachte, dass die eben auch noch zusätzlich da in so Konflikte geraten, wenn sie da auch noch solche Entscheidungen zusätzlich treffen müssen. Also quasi die finanzielle Sicherheit abwägen müssen im Verhältnis zu ihren sozialen Verpflichtungen, vielleicht kann man das so nennen, die deutlich mehr bei den Frauen ja auch gesellschaftlich gesehen werden. Und dass das eben Frauen, die mit Müttern groß werden, die immer alles alleine geregelt haben, tatsächlich leichter fällt, sich von dieser sozialen Pflicht in Anführungsstrichen frei zu machen, als Frauen, die eben eine sehr beschützende, behütende Hausfrau und Mutter vielleicht zu Hause hatten, dass die diese soziale Pflicht auch noch viel mehr fühlen oder das viel als viel mehr so, auch da wieder, ne, Rollenmodelle. Womit bin ich groß geworden? Was sind so die Werte, die sich unterbewusst dadurch
entwickelt haben? Ja, und auch, wie man für sich selbst einsteht ein Stück weit. Es ist dann ja ein Rollenbild, in dem der Vater das ja alles irgendwie regelt und das wird am Ende schon für alle gut sein. Und jetzt kommen wir in die Silent Generation, die in Rente sind, wo man merkt, das war eben nicht alles gut, weil die Frauen einfach nichts an Rente haben. War ein schöner Gedanke, dass der Mann sich um alles kümmert, hat er eben nicht getan. Und jetzt heute quasi dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt für meine Teenager-Kinder ein Stück weit zu Hause bleiben und dann nicht zu sagen, was heißt denn das für mich finanziell, sondern was heißt das für uns finanziell? Im Optimalfall gibt es einen Partner, eine Partnerin, wo man dann sagen kann, so hey, ich möchte gerne meine Arbeitszeit reduzieren. Das heißt für mich weniger Geld. Wie können wir das als Familie gemeinsam lösen, dass am Ende ich nicht, also quasi, dass das nicht einfach eine unbezahlte Richtig. Arbeit ist, die ich jetzt hier genau. mache.
Also da ist mein Beratungskonzept an der Stelle immer und das funktioniert tatsächlich auch für viele Familien, auch wenn die Kinder kriegen, also wenn die Situation des Babys auf dem Weg, immer wieder zu raten, sehr frühzeitig darüber, genau darüber zusammen zu sprechen, weil es gehören ja auch zwei dazu, so ein Kind in die Welt zu setzen. Und das Interessante ist ja, dass zum Beispiel getrennt lebende Paare, da gibt es ja sehr klare Regelungen darüber, wer was ausgleichen muss, wer wem da Unterhalt zahlt, in welcher Höhe einem da was wie zusteht. Und ich finde, dass man sich relativ gut an diesen Tabellen und Regelungen, zumindest mal in einem ersten Schritt, orientieren kann, weil sie so eine Art gesetzliche Grundlage ja schon mal bilden, auf der man verhandeln kann. Und ich rate den Frauen, die sich entscheiden, zu Hause zu bleiben und sagen, ich möchte das gerne machen und der Partner verdient mehr als ich oder was auch immer der Grund ist, sich das nicht 50-50 zu teilen, wie das ja tatsächlich in den meisten Familien leider nicht funktioniert bisher, dann eben zu sagen, ich möchte einen finanziellen Ausgleich haben. Das heißt, er hat ja weiterhin sein Vollzeitgehalt. Und dann, selbst wenn das nur symbolisch in Anführungsstrichen irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ein paar hundert Euro oder manchmal meinetwegen auch nur 50 Euro sind, aber dass es irgendwie ein Konto gibt, eine Versicherung gibt, eine Zusatzleistung gibt, die er für sie bezahlt. Also wo dann, oder eben umgekehrt, auch sie für ihn, ne? Also wenn der Mann deutlich mehr zu Hause bleibt, genau umgekehrt. Dass man eben wirklich so prozentual anhand von Einkommen sich einmal ausrechnet, wie kann da quasi schon in dem Moment so eine Art, also bei einer Trennung spricht man von Versorgungsausgleich, ne? Dass man eben da in einen Versorgungsausgleich kommt. Und meine Erfahrung ist, dass es oft so ist, dass wenn die Frauen den Mut aufbringen, das anzusprechen mit ihrem Partner, dass diese Gespräche sehr konstruktiv sein können, wenn man eben versucht, und das ist das Wichtige eben, da sind so spannend viele Emotionen mit verbunden, weil ja auch Liebe und Geld in unserer Welt überhaupt nicht zusammengehören. Und man gar nicht gerne über Eheverträge spricht und dann sofort unterstellt wird, dass da Berechnung im Spiel ist oder der oder die hat sich den nur geangelt, weil der mehr Geld hat oder so. Ne? Das heißt, es sind ja auch so spezielle Themen, die dann total auf den Tisch kommen, wenn man sagen muss, wie teil so, jetzt setzen, wir haben uns total lieb, wir sind jetzt sogar in der Höchstphase unserer Liebe, kurz vor der Hochzeit, und jetzt müssen wir uns hinsetzen und das Geschäftliche regeln.
Ja, und, aber das ist eigentlich richtig.
Genau, richtig, ja. Also ich habe eine Freundin, die auch beratend tätig ist, die immer sagt, mach Verträge, solange du dich verträgst.
Gut.
Und das finde ich, sage ich, ein ziemlich kluger, weiser Spruch an der Stelle. Und das ist tatsächlich was, was ich jetzt über das Thema, wir sprechen dann, warum bin ich emotional vielleicht nicht in der Lage, dieses Gespräch zu führen oder fühle mich da eingeschränkt oder habe Angst davor, so ein Gespräch zu führen, was ich so pragmatisch jetzt im verhaltenstherapeutischen Kontext sozusagen an der Oberfläche rate, da wirklich sehr sachlich in einen Austausch zu kommen, im Zweifelsfall auch einen Steuerberater oder einen Finanzberater mit ins Boot zu holen und sich gemeinsam beraten zu lassen. Wie könnte, selbst mit geringen Mitteln, die uns vielleicht zur Verfügung stehen, weil natürlich, ja, wenn Gehalt wegfällt oder ein halbes Gehalt nur noch von der einen Seite da ist, ja auch die ganze Familie weniger Geld hat, trotzdem eben, und wenn nur symbolisch, so ein Betrag X da beiseite gelegt werden, der dann nur demjenigen zugutekommt, egal ob Mann oder Frau, der eben mehr Care-Arbeit leistet, damit es so eine Art Bezahlung gibt. Und natürlich brauchen wir nicht darüber zu reden, dass es auch wichtig wäre, dass es von staatlicher Seite da mehr Unterstützung gäbe. Ne?
Ja, definitiv. Also auch was Beratungsangebote angeht, ne? Weil am Ende ist es oft, finden solche Gespräche statt oder sollen dann stattfinden aus einer stärkeren, schwächeren Position. Also die Frau ist schon in Care-Arbeit zu Hause und sagt, ey, das ist hier gerade irgendwie ungerecht. Und ich finde, häufig finden solche Gespräche dann nicht mehr auf Augenhöhe statt. So, dann ist die Frau in der Bittstellerposition. So, dann geht's halt um Macht und um Machterhaltung und so. Und wenn man solche Gespräche im Vorfeld führt, noch wo beide Vollzeit arbeiten und sich quasi, also sich auf diesen Vertrag, weil am Ende, stimmt, hast du vollkommen recht, es ist auch eine Geschäftstransaktion, so eine Ehe oder ein Kind gemeinsam zu bekommen. So, man verpflichtet sich die nächsten 20 Jahre, wenn es um Kinder geht oder per se erstmal bis auf Weiteres, was, wenn es eine Ehe betrifft, gemeinsam Dinge entscheiden zu wollen. Und dann kann man sie halt eben noch auf Augenhöhe treffen. Und ich erlebe das sowohl in der Beratung als auch im Bekanntenkreis, dass das vielfach gut geht oder eben nicht gut geht. Also Paare, die wirklich sehr auf Augenhöhe waren, die dann plötzlich, als Kinder im Spiel waren, in total klassische Rollenverteilung zurückgefallen sind. Also wo dann klar waren, nee, natürlich muss der Mann abends noch zum Sport jeden Tag. Hallo, es geht ja, also so, also der braucht doch seinen Sport. Ja, und die Frau.
Genau, wo die Frau nicht mal duschen kann.
Genau, also so sehr spannend. Und das von Beziehungen, wo ich das im Vorfeld niemals gedacht hätte. Also das im Nachgang, sage ich immer, habe ich mit meinem Mann auch einfach Glück gehabt. Also weil am Ende kann man den Leuten offensichtlich,
das kannst du nicht wissen vorher.
Ja. Vor den Kopf gucken und dann in so einer Situation ist es, ja, also was jetzt wahrscheinlich Glück, dass der auch mit einer starken Mut aufgewachsen ist und für den das da auch völlig selbstverständlich war.
Ja, wobei andererseits du ja schon Gespräche geführt hast mit deinem Partner, bevor du Kinder hast, und du merkst ja, ob das ein respektvoller Umgang ist und sowas. Es gibt bestimmt auch Fälle, in denen war gar nicht abzusehen, was kommen wird. Ich glaube, in dem Moment, wo Kinder da sind, manchmal ist es ja auch so, dass ein Mensch erst die Macht ergreift, wenn er sie wittert sozusagen. Und wenn du Sorge hast, deine Frau könnte auch gehen, dann hältst du sie vielleicht ganz gerne auch doch ein bisschen kleiner, als sie wäre, wenn das Kind nicht im Spiel wäre sozusagen.
Ich weiß gar nicht, ob das immer so eine Berechnung, so eine Manipulationsgedanken im Hintergrund hat. Ich glaube, häufig ist es auch so ein Gelegenheit macht Diebe, sagt man immer so schön. Also dann ist man in so einer Position und dann will man die vielleicht auch ungern aufgeben.
Genau, also du hast es quasi jetzt bestätigt. Genau das habe ich gemeint. Also ich meine nicht, ja, unterbewusst, absolut. Ja, ich meine nicht, dass da jemand.
Ja, und Ungerechtigkeit ist ja tatsächlich leider etwas, also wir wissen das alle, dass es nicht gerecht zwischen Männern und Frauen an dieser Stelle zugeht. Und gleichzeitig muss man eben sagen, es profitieren eben nach wie vor scheinbar noch genug Leute davon, dass das so ist, weil sonst hätte sich längst was geändert. Und eben auch von staatlicher Seite vielleicht was geändert, ne? Weil wenn das Problem wirklich so riesig wahrgenommen werden würde, wie es eben auch ist scheinbar, dann denke ich immer, müsste ja längst viel mehr passieren tatsächlich auch, und es tut es nicht. Und das spricht dafür, dass es doch noch viele gibt und viel, viel, viel Struktur gibt, die davon profitiert eben, dass Care-Arbeit immer noch ehrenamtlich gemacht wird.
Ja, komplett.
Sage ich jetzt mal ganz hart. Weil wenn das alles bezahlt werden müsste.
Wer soll das bezahlen?
Wer soll das bezahlen? Genau, richtig. Und da ist so ein bisschen die Krux drin. Ne? Und das aber eben, ja, der Weg da drin vielleicht schon, dich das gerechter zu verteilen. Und von daher, das ist ganz spannend, dass du das gerade sagst, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass es Paare gibt, von denen du das nie gedacht hättest, wo die dann so wie, das Kind ist auf der Welt und dann richten die sich wie so Magnete auf einmal wieder so eine ganz komische neue Richtung aus. Und das beobachte ich auch viel, oder das berichten mir auch viele Mütter in den Beratungen, dass sie tatsächlich auch nie gedacht hätten oder selber sehr überwältigt davon sind, wie sehr und wie schnell sie auf einmal in sowas reingeraten, wie so eine Teilzeitfalle, und da dann irgendwie das auch so vom Gegenüber so nach dem Motto, wie, aber es läuft doch gut, was hast du denn, wenn sie da wieder raus wollen? Und das meine ich, da profitiert, ja, da ist ja auch ein Profitieren davon da, dass der andere dann immer da ist und dass ich mich nicht so viel kümmern muss. Also es ist ja auch vielleicht manchmal einfach nur Bequemlichkeit. Also wie gesagt, es muss gar nicht Berechnung sein, das hast du gerade ja auch schon so schön gesagt. Ist oft sehr unterbewusst und auch so ein Gefühl von, das ist halt so eingeübt. Also ich bin wieder bei diesen Rollenmustern. Also wir kennen das. Das ist das, was Jahrzehnte, Jahrhunderte lang quasi so geübt war. Und da rauszugehen, ist halt eine Anstrengung. Also immer, wenn wir Muster verlassen, das ist auch ein großes Thema, mit dem ich mich in der Beratung natürlich viel beschäftige, ist, dass wenn wir psychologisch auf Veränderungsprozesse gucken, sind die immer deswegen, sind Veränderungen immer, egal wie positiv sie am Ende für uns sind, anstrengend. Weil wir unser Gehirn dazu zwingen müssen, einen neuen Pfad zu bauen in unserem Gehirn. Müssen neue Bahnungen entstehen, müssen neue Wege entstehen. Und das ist der Grund, warum alle wissen, dass sie mehr trinken sollten, mehr Wasser trinken sollten. Warum sie alle wissen, dass sie eigentlich irgendwie nicht so viel Zucker essen sollten und dass sie sich mehr bewegen sollten und nicht so viel sitzen sollten. Und am Ende sitzen sie doch da, essen ihren Schokoriegel nach nur das und trinken lieber einen Kaffee anstatt ein Glas Wasser. Weil das so verdammt scheiß schwer ist, das zu ändern. Und das ist ähnlich in diesen Rollenmustern eben. Ne? Das werden die so, die sind so tief quasi in unserer ganzen fast physischen Struktur verankert, dass wir eine richtig bewusste Anstrengung unternehmen müssen, um da rauszukommen. Und dass es eben eine Willensanstrengung ist, die man vielleicht gerade in der Erschöpfung einer jungen Familie manchmal dann auch gar nicht so aufbringt. Und dann wie so, ja, es sind wie so Steine, die so, also es ist ähnlich wie so Themen, wenn Eltern erzählen, dass sie auf einmal ihr Kind anmotzen und Sätze sagen, die sie nie sagen wollten. So passiert es eben auch zwischen in Partnerschaften, dass dann auf einmal so Rollenmodelle der Eltern aus einem rausbrechen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie so in sich hatte. Und das steht, um auf dieses finanzielle Thema zurückzukommen, eben oft solchen Gesprächen im Weg. Dass man den anderen dann oft gar nicht mehr gut einschätzen kann, den gar nicht wiedererkennt und dass da eben ein, und das ist einer meiner wichtigsten Punkte, fällt an der Stelle, dass für mich Geld und Finanzfragen auch ein großes Vertrauensthema sind. Also, dass wir nur mit Menschen darüber reden mögen, denen wir vertrauen, weil es ja so existenziell ist. Also ich finde, man unterschätzt immer, du hast vorhin schon das Wort Macht und Geld ins Spiel gebracht, ne? Man unterschätzt immer, wie existenziell dieses Finanzthema eigentlich ist und wie grundlegend wichtig das einerseits für uns ist, weil ohne das funktioniert in unserer Welt irgendwie nicht so richtig, so gern wir es auch alle anders hätten. Und es ist eben auch so, dass wenn ich dann in einer Ohnmachtsposition bin, sich dann hinzustellen und zu sagen, aber eigentlich kann ich ja was und ich bin doch total und ich, ne, sich dann noch gut zu verkaufen, womöglich sogar dem eigenen Partner gegenüber, das ist eine riesige emotionale Herausforderung dann auf einmal. Also ich glaube, wir tun immer so, als ob Zahlen und Finanzen sowas Rationales sind. Dabei ist es hoch emotional eigentlich das Thema.
Du hast Vertrauen gerade gesagt und wenn ich meinem Partner vertraue und ahne, dass er falsch auf meine Anfragen reagiert, dann weiß ich, dass mir ein großer Vertrauensbruch bevorsteht und vielleicht deshalb meide ich das Richtig. Auch alles schon, ne, im Vorfeld.
Genau, dann stelle ich diese Fragen gar nicht, weil ich befürchte, es könnte sich zeigen, dass der Mann, den ich mir da vielleicht ausgesucht habe, oder auch die natürlich. Frau, kann ja auch umgekehrt sein, dann nämlich meine Befürchtung bestätigt und in dem Moment, wo ich das ausspreche, sagen, nee, was willst du denn eigentlich, ne, zum Beispiel? Und selbst wenn das nur in einem ersten Reflex passiert und wenn man in einem weiteren Gespräch auf einmal doch besser zusammenkommen kann, ist, wie du schon sagst, erstmal so ein kleiner Knick. Ist man da erschüttert, ist man da und in seinen Befürchtungen vielleicht sogar noch bestätigt und ja, verstrickt sich dann regelrecht miteinander an der Stelle und hat dann schon gar keine Lust mehr darüber zu reden. So, ne? Also ja, das ist sehr, sehr, sehr speziell und sehr emotional, wie gesagt, das Thema.
Das ist auch der Punkt, warum wir auch immer wieder die Männer oder die Partner, die in Vollzeit arbeiten, darauf hinweisen, dass sie auch eine Verantwortung haben. Also es kann nicht in der Verantwortung der marginalisierten Gruppe, also quasi der Mutter in Teilzeitfalle sein, dann auch noch solche großen Themen anzusprechen aus einer, wie wir gerade gesagt haben, aus einer vielleicht schwächeren Position, sondern es muss auch einfach ganz klar die Rolle des Stärkeren sein, der Mann, der Beschützer sein will, dann auch mal genau das zu tun. Also nicht zu sagen, wie beschütze ich hier mein Geld, wie bringe ich meine Schäfchen ins Trockene, sondern wie bringe ich wirklich für die Familie die Schäfchen ins Trockene. Also wenn ich das tun will, dann bedeutet das halt auch einfach, für die Frau mitzudenken und zu sagen, hey, wie kann ich denn jetzt eine Teilzeitarbeit ausgleichen? Wie du sagst, entweder über eine Bezahlung, also eine wirkliche Bezahlung für Care-Arbeit oder eben auch,
ja, klar.
Also es kann nicht die Verantwortung sein, die wir Frauen übergeben, sondern es ist was, wozu wir unsere Jungs erziehen müssen.
Genau, da hatte ich noch einen Gedanken dazu. Und zwar ist es so, dass wir, also dass ich aus der Kommunikationspsychologie tatsächlich da auch nochmal ein Forschungsergebnis beitragen kann an der Stelle. Weil es tatsächlich so ist, dass man schon in den 90er Jahren das Verhalten von Männern und Frauen in der Kommunikation in Amerika relativ gut erforscht hat, sodass danach auch nicht mehr viel verändert wurde an diesem Konzept, weil sich das leider nach wie vor hält und bestätigt. Und da gibt es eben die Erkenntnis, dass es immer in einer Normalverteilungskurve gesprochen, also sprich, es gibt auch Männer, die auf die eine Weise kommunizieren wie sonst mehrheitlich Frauen. Also es gibt da Schnittmengen, aber so ganz grob gesagt kann man sagen, dass die meisten Männer eher hierarchisch kommunizieren. Das heißt, dass sie in einem dass da ein Wertesystem dahinter steht, wo es vor allen Dingen um den Leitsatz geht, was habe ich davon, wenn ich mit anderen in Kontakt trete, was bespreche, mit denen mich unterhalte, ist Kommunikation immer ein Mittel, sicherzustellen, dass ich meinen Rang und meinen Status verbessere oder zumindest erhalte. Während Frauen mehrheitlich einer Kommunikationsart angehörig sind, die man kooperative Kommunikation nennt. Und da geht es eben eher um das Wir. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Erklärung. Also die fragen eher, wie kommen wir in der Sache voran? Was hat die Gruppe davon? Wie kann ich mich gut in eine Gruppe einfügen? Und das passt zum Beispiel zu dem, was wir vorhin besprochen haben, als Helene gesagt hat, so hervorzutreten durch eine besonders gute Leistung, das passt eben auch nicht in so eine kooperative Gruppe so richtig gut, weil wer sich hervortut, ist kein Teil der Gruppe mehr so richtig. Das ist so die Schattenseite davon. Das wäre nämlich eher in diesem hierarchischen System angesagt, dass man da eben auch sehr gut immer sagen kann, guck mal, was ich alles Tolles kann und sehr gut Werbung für sich machen kann. Das ist da sehr angesehen, sehr anerkannt. Das wird denen eher zugeschrieben und auch zugestanden. Und wenn man in einem kooperativen Kommunikationssystem unterwegs ist, also in eher weiblich geprägten Strukturen, könnt ihr selber auch wahrscheinlich aus eigener Erfahrung wissen, weiß ich nicht, in Gruppen mit Müttern oder so, dann kann man zwar auch mal sagen, ich als Expertin würde sagen, dieses oder jenes, aber das muss sehr auf der Sache basieren, dass ich mich dann hervortue. Das hat nichts damit, dass ich mich toller finde als die anderen. Während das in diesem hierarchischen männlichen System eher so ist, dass das quasi vorausgesetzt wird, dass man sich toll findet und dass man gut ist, so wie man ist. Und dass eben dieses Ich und das Wir sich da so gegenüberstehen. Und das, finde ich, spiegelt sich eben auch in dem, was du gerade gesagt hast, dass wir, dass das quasi eine Anstrengung ist für Menschen, die eher in diesen hierarchischen Strukturen sozialisiert und geprägt sind, dass die sich anstrengen müssen, an das Wir zu denken und diese Verantwortung zu sehen. Das braucht einen Hinweis unter Umständen, zu sagen, guck bitte auch mal links und rechts. Das ist ja das, was in der ganzen Führungsdiskussion in den letzten Jahren ja auch zum Thema Nachhaltigkeit immer wieder diskutiert wird, dass man sagt, der Führungsstil muss kooperativer werden. Wir müssen als Firma auch darauf achten, dass wir eben nicht nur höher, schneller, weiter, wir sind die Tollsten, wir machen Umsatz, sondern dass wir auch gucken, was für eine Verantwortung bedeutet das. Und das braucht eben immer in dieser Art System einen extra Gedankenschritt, während das in einem kooperativen System schon automatisch mitgedacht ist, dass ich gucke, was links und rechts passiert vor mir.
Ist doch aber von den Männern auch ein bisschen, also ich sage jetzt mal pauschal Männern, wir hatten ja schon geklärt, dass es auch andersrum sein darf, aber ist doch von den Männern trotzdem sehr kurz gedacht. Mein Mann sagt immer, wenn ich weiß, meine Frau kann finanziell gar nicht gehen, dann weiß ich doch gar nicht, wie sehr sie mich noch liebt. Wenn sie gehen könnte und bleibt von sich aus, dann ist das doch für mich viel wertvoller, als wenn ich eine Frau habe, die gezwungen ist, bei mir zu bleiben. Und klar haben die Männer was davon, dass wir da bleiben, also weil wir eben so ein bisschen kuscheliger es ihnen gestalten. Aber eigentlich ist es sehr kurz gedacht. Also selbst aus purem Eigennutz ist ja eine Familie was Schönes, wo man einfach guckt, dass es jedem gut geht. Dann geht es nämlich jedem viel besser. So.
Ja, genau. Aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja auch der Grund, warum das jetzige Wirtschaftssystem so an seine Grenzen gerät oder auch das Finanzsystem ja an seine Grenzen gerät, weil das so kurz gedacht ist, weil es eben Ressourcen verbraucht, verbrennt. Alles, was da ist, wird konsumiert und dann so. Mhm, ja, also das stimmt. Ist ja genau das, was eben leider nicht mitgedacht wird an der Stelle. Und es ging jetzt sehr, sehr lange, sehr erfolgreich, sehr gut. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon an so einer Art Kipppunkt, wo das eben auf allen Ebenen knirscht. Sowohl eben gesamtgesellschaftlich sehen wir diese Diskussionen, die wird gerade versucht, nochmal wieder ein bisschen runtergedrückt zu werden, eben dann ja auch, das können wir auch beobachten, dass die entsprechenden Kräfte gerade versuchen, diese Diskussion wieder von der Agenda zu nehmen, aber eben auch im Kleinen, Zwischenmenschlichen, begegnet mir das eben immer wieder und auch in Firmen tatsächlich. Also wenn es eben um Führung geht, reden wir über dieselben Probleme an diesen Stellen, nämlich genau das.
Stimmt, stimmt.
Dass je kooperativer wir unterwegs sind, desto nachhaltiger, desto fairer sind wir miteinander. Und je hierarchischer, desto ich-zentrierter sozusagen oder desto mehr am Einzelinteresse des Einzelnen ist es sozusagen festgemacht. Und das Gemeine ist aber, je schlechter es uns geht, also je mehr wir Stress haben und unter Druck geraten, desto egozentrischer und egoistischer werden Menschen. Und das heißt, je mehr jetzt sozusagen Druck auf den ganzen Kessel kommt, ob das jetzt in der kleinen Familie ist, weil das Geld knapp ist und nur noch einer arbeitet, oder ob das eben jetzt auch wieder, kann man auch gesamt sehen, seit diesen ganzen Krisen, die wir in den letzten Jahren haben, ist es so, dass selbst die kooperativsten Menschen gerade immer egoistischer werden und es denen auch anfängt, schwer zu fallen, links und rechts zu gucken, weil das so ein psychologisches Phänomen ist, dass je mehr Stress da ist, desto mehr sind wir im Überlebensmodus. Und wer im Überlebensmodus ist, guckt irgendwann nicht mehr links und rechts, sondern sieht nur zu, dass er seine eigene Haut rettet letztendlich. Ne? Und das spielt auch eine Rolle in diesen Finanzfragen. Das heißt, wenn ich jetzt individuell ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe und denke, erst ab 100.000 Euro auf meinem Konto kann ich wieder großzügig werden, weil dann habe ich keinen Stress mehr, dann wird es schwierig in so einer Diskussion unter Umständen von so einem Ehepaar, wenn eben... Ja, da das Gefühl da ist, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meine eigene Sicherheit verteidige.
Der Stress, der ja eigentlich vielfach gar nicht aus dem Innen kommt, sondern der vom Außen, der aus dem Außen kommt. Ja, wir müssen immer mehr leisten, wir müssen immer mehr haben, wir müssen mehr besitzen. Wir brauchen mehr Status, wir brauchen so ein perfektes Instagrammable Leben. Irgendwie, also der Druck ist ja, also ein äußerlicher Druck. Also so, jetzt kommt politischer Druck, wo wir angeblich zu wenig arbeiten und so, aber an sich ist es ja, oder also an sich ist es ja ein äußerer Druck, der da quasi wirkt und den, wie wir festgestellt haben, wir eigentlich gar nicht lösen können. Ja, ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil dieser Egoismus, der fällt mir immer wieder auf, wenn es vor Grundschulen um Elterntaxen geht. Also Eltern, die sagen, ich kann mein Kind nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule bringen, weil das so gefährlich ist. So, wo ich mir denke, ja, die Autos, die hier stehen und parken, die sind gefährlich, genau, wie deins, ja, zum Beispiel. Also, und auch so ein, das hatte ich letztens gehört, hatte eine Mutter eine ganze Kreuzung blockiert. Und als sie darauf angesprochen wurde, war es so, nee, ich muss mein Kind abholen. So, also so,
genau, die dürfen auch bitte nicht 2 Meter laufen. Man könnte sich ja in den Nebenstraßen verabreden mit einem Kind, damit es diesen Schulweg so ein bisschen lernt. Aber nein, das geht alles gar nicht. Ja, ja, das stimmt, das ist schon so.
Also ich finde, das ist so ein, das zeigt so diesen Egoismus schön, wie du sagst. So, das sind eigentlich Menschen, die kooperativ sind und die, also die wahrscheinlich auch in Mütterkreisen sind etc. Aber wenn es dann um das eigene geht, dann bin nur noch ich wichtig. So, dann muss.
Ja, oder eben auch wirklich ich von einem Termin zum nächsten hetze und dann in einem Stresslevel bin,
ja,
in dem
auch
ich das
stimmt,
nicht mehr berücksichtigen
natürlich
kann, sozusagen. Mhm. Genau, also das gibt ja, ich denke in solchen Situationen oder versuche, natürlich ärgere ich mich auch in solchen Situationen und gleichzeitig versuche ich immer zu denken, okay, wow, du musst so gestresst sein, dass du gerade gar nicht anders kannst sozusagen. Ne? Also diese, so wenn ich sowas erlebe, wenn ich solche Szenen sehe, auch weiß ich nicht, beim Einkaufen oder so, das kann man ja überall in seinem Alltag beobachten, Leute sich vordrängeln oder an den Parkplatz wegschnappen oder was die alles so veranstalten, irgendwelche alten Leute beiseite schubsen, um schneller in den Bus zu kommen. Genau, und das, glaube ich, genau, ist vielleicht ein guter Gedanke, den man schon, ja, daraus mitnehmen kann, ist, dass wenn wir eben über so große Themen wie Finanzen sprechen, dass wir vor allen Dingen möglichst nicht gestresst sein sollten, also dass wir das in ruhiger, entspannter Atmosphäre tun sollten, also sprich für die Frauen, die uns zuhören, auch nochmal der Tipp, dass wenn sie sowas ansprechen wollen, egal wie unterlegen oder überlegen sie sich in dem Moment fühlen, es ist immer eine gute Idee, einen Zeitpunkt abzupassen, in dem nicht beide gerade zwischen Tür und Angel und schreienden Kindern stehen, sondern eben möglichst in einem Moment, wo man auch mal vielleicht zur Ruhe gekommen ist, wo man mal kurz oder sich zu verabreden regelrecht dafür, um zumindest mal diesen äußeren Stress wegzunehmen und schon mal so eine gewisse Grundzugewandtheit sicherzustellen für so ein Gespräch, um da genau überhaupt ein Gespräch aufbauen zu können zum Beispiel. Das klingt jetzt sehr banal, aber das ist aus Grund dessen, was wir gerade so mit so einem großen Blick einmal besprochen haben, total wichtig.
Ja, wobei ich da auch den Tipp noch mitgeben darf, ich hatte einen Konflikt, einen Kurs über konfliktfreie Kommunikation mitgemacht und den Tipp habe ich wirklich mitgenommen fürs Leben. Ich sag den Leuten ganz kurz, worum es geht und wann es ihnen passt, darüber zu reden, weil auch ich weiß ja auch nicht, was geht vielleicht meinem Partner durch den Kopf gerade, vielleicht kommt er heim und vielleicht liegt er auch gerade in der Badewanne und trotzdem ist er nicht entspannt genug, weil er irgendwelche Sachen abarbeitet im Kopf oder hat einen Streit heute mit dem Chef oder so. Insofern finde ich das auch immer hilfreich und wertvoll, wenn man das vorher einmal ankündigt und mit dem anderen bespricht, wann ist das vielleicht gut.
Genau, und die Voraussetzung dafür ist eben, dass man selber einmal gucken kann, was habe ich denn so für Vorstellungen? Ne? Weil wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, wenn man so ein Gespräch führen möchte oder da in Kontakt kommen möchte miteinander und oder auch mit einem Finanzberater einen Termin macht, um sich irgendwie gut zu informieren, dann ist es so, dass es eben immer aus meiner Sicht eben der Vorbereiten, also bevor ich in die Klärung im Außen mit dem anderen gehe, dass ich eben auch nochmal bei mir selber gucke, was sind denn eigentlich meine Themen bei diesem Thema? Also würde ich dir das am liebsten alles überlassen oder würde ich gerne mehr mich da involvieren? Und dann kann man eben gucken, dass man guckt, was für, ich komme nochmal zurück auf diese Glaubenssätze, also was sind die Vorstellungen, was ist das, was mich mental eigentlich vielleicht auch abhält oder aufhält, wie viel, was davon ist für mich schwierig an diesem Thema. Und das ist auch schon genau die Frage, die man sich dann in der Selbstreflexion mal stellen kann, dass man sich fragt, was hält mich eigentlich davon ab, mich darum zu kümmern? Was ist es, was mich wirklich davon abhält, in dieses Gespräch zu gehen? Was ist es, was mich davon abhält, statt, ich weiß nicht, durchs Instagram zu scrollen, einfach mal auf eine Seite von einem Finanzexperten zu gehen und sich mal die Grundbegriffe anzugucken, die es zum Thema Aktienwissen und Investitionsmöglichkeiten gibt. Also wieso tue ich das nicht? Was ist das in mir sozusagen? Also was wir anfänglich so ein bisschen hatten. Was sind die Vorstellungen davon? Also denke ich wirklich, dass mir das zusteht, dass ich gut abgesichert bin? Denke ich, dass mir das zusteht, dass ich ruhig auch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben darf, als fürs reicht gerade so? Also das genau ist immer noch so der zweite wichtige Schritt, dass wir eben erstens, wie du schon sagst, einen guten Rahmen schaffen und dass wir davor aber vor allem mal mit uns selbst ins Gespräch gehen, uns die Zeit zu nehmen, damit wir auch klar dem anderen sagen können, was ist eigentlich das, was ich gerne möchte.
Ich wäre kein Podcast-Host, wenn ich hier nicht nochmal sagen würde, dass das natürlich auch ganz fantastisch mit unserem Podcast und unseren Inhalten geht. Weiter im Thema.
Richtig, hast du vollkommen recht. Auf jeden Fall sind Podcasts eine sehr gute und leichte Möglichkeit, sich zu informieren, inklusive Hörbüchern und so, die man auch gut empfehlen kann. Ich habe zum Beispiel, fällt mir by the way gerade ein, das ist jetzt natürlich dann nicht Werbung für euch gerade, aber für jemand anders, der ein sehr kluges, süßes Buch geschrieben hat zum Thema Finanzen, der gar nicht nötig hat, dass man dafür Werbung macht, weil das ein Spiegel-Bestseller ist. Aber das ist eigentlich für Kinder geschrieben und heißt Ein Hund namens Manni.
Ja, das habe ich schon gehört.
Könnt ihr vielleicht in die Show nehmen?
Ja, mache ich gern.
Und zwar, ich liebe dieses Buch, weil es ist kinderleicht erklärt anhand von einer ganz, ganz süßen Geschichte. Also es hat wirklich eine Kindergeschichte, die man lesen kann, wo ein Hund einem kleinen Mädchen quasi beibringt, wie man die finanziellen Grundlagen, wie man spart, wie man das, was man an Taschengeld hat, gut aufteilen kann. Also so die absoluten Basics. Und das Interessante ist aber, dass sich diese Basics eben auch übertragen lassen auf unsere Erwachsenenwelt. Also du kannst ja statt Taschengeld auch Gehalt sagen und du kannst auch gucken, ja, inwieweit du da in deinen Verhältnissen eigentlich bist. Nach diesen, das sind so ganz grobe Faustregeln, die da vermittelt werden. Und ich finde, für alle, die so Kontakt, die so in dieser Strategie sind, Option C, ich stecke den Kopf in den Sand von den Typen, von denen ich am Anfang sprach, für die ist das so schön niedrigschwellig und solchen Klientinnen empfehle ich immer, das mal mit ihren Kindern zusammen oder auch alleine zu lesen, auch wenn es ein Kinderbuch ist, ist das so ein bisschen wie diese Dummy-Reihe. Ne? Also es ist wirklich so, dass man da mal in einen ersten Kontakt kommt und wenn man, meine Erfahrung ist zumindest, wenn man dann erstmal denkt, oh, das verstehe ich, das ist so, dass ich das auch verstehen kann, dann traut man sich auch ein bisschen detaillierter zu werden oder auch mal ein bisschen sich näher zu informieren. Also um so diese erste Kontaktschwelle zu überwinden, ist das auch eine coole Idee, da nochmal in sowas reinzugucken. Ja, und für die, wie gesagt, die schon informiert sind und aber trotzdem nicht ins Handeln kommen, für die ist es eben klug, sich mal zu fragen, was hält mich eigentlich genau davon ab.
Ja, ich finde an dem Buch schön, wir haben ja einen Podcast gemacht mit Magdalena Sporkmann. Die hat das Buch Miss Money geschrieben, also quasi Finanzwissen für Mädchen, so ab 12, 14. Also auch quasi, wie kann man sich mit den Themen beschäftigen, also eben um an die Zukunft zu denken. Ja, also bei den heute, sagen wir mal, älteren Frauen ist das Kind vielleicht fast schon in den Brunnen gefallen. Aber
wobei ich da gerne die Hand heben würde und sagen würde, es ist nie zu spät und wenn man nur 50 Euro im Monat beiseite legt.
Ja,
immer definitiv besser als nichts
also
zu
ja,
tun.
Also es lohnt sich auch immer, sich das anzuschauen. Und selbst wenn man nur weiß, dass es am Ende eine Lücke gibt, kann das ja auch schon helfen, um vielleicht an anderen Stellen nochmal was anzustoßen. Ja, also vielleicht hat man das Geld gerade nicht, aber man stößt vielleicht
ja,
Dinge
oder
an.
Oder man spart sich den ein oder anderen Konsum dann doch in einer anderen Haltung, weil man denkt, es sind einfach vielleicht die 50 Euro. Man denkt, ach, das kostet nur 50 Euro, aber vielleicht, wenn ich die in eine Dose tue erstmal und am Ende des Jahres feststelle, da haben sich vielleicht doch ein paar 100 Euro angesammelt, mit denen ich jetzt irgendwas machen könnte. Dann ist das vielleicht auch schon eine gute Erfahrung mal in einem ersten Schritt. Ne?
Definitiv, also immer, ja. Aber ein ganz wichtiges Thema ist halt eben auch bei unseren Kindern anzusetzen und zu sagen, wie bringen wir denen denn eine gute Finanzbildung bei? Und ich erlebe das gerade, also ich bin ja auch Berufsschullehrerin in einer Berufsschule offensichtlich. meistens sage ich mal Lehrerin in einer privaten Berufsschule. Deswegen. Genau, und da merke ich jetzt, dass die Jugendlichen, die da jetzt sind, wirklich ein seltsames Verhältnis zu Geld haben. Also die sind aufgewachsen mit Eltern, die denen alles ermöglichen wollen. Also die mussten, sofern sich die Eltern das leisten können, nicht arbeiten gehen. Also die mussten keine Nebenjobs machen, weil die Eltern gesagt haben, hey, konzentrier dich doch auf die Schule, mach einen guten Abschluss. Das heißt, die sind wirklich sehr behütet und beschützt aufgewachsen und mussten sich nicht damit beschäftigen, weil die Eltern gesagt haben, hey, euch soll es besser gehen, als es uns damals vielleicht ergangen ist. Die haben aber jetzt überhaupt keine Ahnung. Also die haben keine Ahnung von Geld, was kosten Dinge. Also so, ja, dann verliert man halt mal das MacBook, das ist nicht so schlimm, kriege ich halt ein neues. So. Und auch mit, wie ist es denn, also die machen ein Praktikum, wie ist es denn, ja, wie viel Geld braucht man denn im Praktikum? Ja, ich würde auch eins ohne Geld machen, meine Eltern zahlen ja. Und dann, also das ist auf der einen Seite schön, so behütet und beschützt aufzuwachsen. Auf der anderen Seite wird denen das jetzt in den nächsten 10 Jahren echt auf die Füße fallen.
Ja, aber da lernen sie es. Also nicht ist schlimm, aber
ich weiß nicht, ob sie es lernen. Weil wie sollen sie es denn lernen?
Doch, die lernen das. Doch, ich glaube, wenn Menschen, also ich glaube wirklich, wenn Menschen ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich bin dann mit 21 in meine erste Wohnung gezogen und da habe ich das gelernt. Auf die harte Art und Weise, aber du lernst es. Ich hatte 400 Euro zwischenzeitlich zum Leben. Also da musste auch noch die Miete von bezahlt werden, von den 400 Euro. Also,
aber das wird denen nicht passieren, weil die Eltern eben weiterzahlen.
Eine Weile lang, aber nicht für immer. Also gut, natürlich gibt es Ausnahmen, die wird es auch immer geben. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die lernen das. Natürlich ist es schöner, sie hätten es früher gelernt.
Also was spannend ist, dass das, was Helene gerade sagt, ist auch in einer der Studien, die ich so in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gesichtet habe, tatsächlich so, dass es einerseits natürlich immer diese Unterschiede in der finanziellen Bildung, die immer wieder konstatiert wird. Deswegen sitzen wir ja auch zusammen zwischen Männern und Frauen gibt. Aber dass es tatsächlich auch eine Erkenntnis dazu gibt, dass die Boomer-Generation deutlich besser informiert ist und deutlich besser unterwegs ist, was Finanzwissen angeht, als die neue junge Generation. Also dass Leute zwischen so in ihren 20ern heutzutage sehr, sehr viel schlechter informiert sind über finanzielle Themen und Fragen. Und ich persönlich, also ich bin ja nun auch selbstständig als Coach und Trainerin und allein aus diesem Gedanken der Selbstständigkeit heraus finde ich es eigentlich skandalös, dass es kein Schulfach Finanzen regulär in der ganz normalen Regelschule gibt. Also klar gibt es ja Wirtschaftsgymnasien und all solche Dinge, wo man sich spezialisieren kann, schon wenn man auch beruflich in diese Richtung gehen will. Aber ich denke auch, dass wir tatsächlich in irgendeiner Form eine finanzielle Aufklärung, genauso wie man eigentlich auch eine emotionale Aufklärung schon in der Schule leisten soll. Das heißt, es müsste auch ein psychologisches Grundfach geben.
Gesundheit,
genau,
by the way.
Gesundheit,
das wäre auch
psychologische,
toll.
Also psychische Gesundheit sowie körperliche Gesundheit. Viel zu wenig, immer nur so am Rande im Biounterricht oder vielleicht über Philosophie manchmal so ein bisschen über den eigenen Geist nachgedacht wird. Dass viel zu wenig also diese ganzen Themen, die wir wirklich für unser Leben brauchen, viel zu wenig Einzug haben. Und da gehört zum Beispiel, wie macht man eine Steuererklärung, finde ich, zum Beispiel eigentlich dazu. Das heißt, es kann ja passieren, dass wenn ich selbst nach dem Abi gar nicht direkt in eine Ausbildung, sondern in ein Studium komme, dass ich ja dann einen Nebenjob habe und auch irgendwie meine Steuern zahlen muss und wissen muss, wie das alles funktioniert. Und das wird immer so vorausgesetzt, dass man es entweder von seinen Eltern lernt oder sich irgendwie selber beibringt. Aber das ist etwas, was überhaupt nicht unterrichtet wird. Und das macht eben auch ein Stück weit Bildungsungerechtigkeit, weil wir eben auch da sehen können in diesen Untersuchungen, dass der Bildungsabschluss entscheidend auch für die finanzielle Bildung ist tatsächlich. Und was ist mit dem Bildungsabschluss? Der ist extrem davon abhängig, wie der Bildungsstand der Eltern ist. Also schließt sich da genau wie bei der Allgemeinbildung, beim Schulabschluss, leider auch wieder der Kreis, dass eben die, die schon Geld haben, die einigermaßen gut situiert dastehen, haben das viel leichter, da auch entsprechend weiterzumachen. Und oder das Problem, wie du es gerade beschrieben hast, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken, aber dann vielleicht auch die Aktienpakete später ihre Eltern zumindest übernehmen, wer weiß. Aber dass die, die da eben ja auch benachteiligt sind, dass die auch da an der Stelle benachteiligt sind oft, ne?
Für mich klingt das wie ein Widerspruch, wenn die, also wir hatten es ja einerseits von den jungen Leuten, die so furchtbar behütet aufgewachsen sind. Das sind ja dann aber doch auch Leute, bei denen die Eltern das alles gut finanzieren können, wenn das MacBook mal weg ist oder wenn sie im Studium keinen Nebenjob wollen. Die dann aber doch mit Geld besser umgehen können, als wiederum diese Menschen, wo die Eltern immer aufs Geld geguckt haben, eher weniger Geld gegeben haben, weniger ausgeben konnten und bestimmt geschimpft haben, wenn der Computer kaputt war oder weg war. Wie passt das denn dann noch zusammen?
Also die Studie, die ich da meine, die hat eben die Theorie, dass es, also die hat keine Theorie, die konstatiert das nur. Meine persönliche Theorie dazu ist, dass es erstens was mit der Unsicherheit heutzutage zu tun hat. Das haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, dass jüngere Menschen das Gefühl haben, es lohnt sich gar nicht zu sparen. Ich lebe lieber jetzt, weil es kann sein, dass Putin uns morgen die Atombombe auf den Kopf schmeißt. Und was habe ich dann davon, dass ich ein Rentenkonto habe? Das eine ist das Thema mit dem Risiko. Das heißt, dass wir einerseits das Risiko haben, das heute nicht mehr so eingeschätzt wird wie früher, weil wir einfach denken, wir können gar nicht mehr so langfristig planen. Es ist eh alles so unsicher, dass ich mich da gar nicht informieren muss und dass das sowieso alles nichts bringt. Also das ist, glaube ich, bei sehr jungen Leuten sehr oft auch in anderen Kontexten zu hören, ne? Also dass die nicht nur, wenn es um Finanzen geht, sondern auch in anderen Situationen viel so dieses Gefühl. Und das andere ist eben, dass wir, wenn die zwar vielleicht alles haben, aber dass die eben so indirekt quasi ja durch ihre Eltern eine Grundbildung haben, die ihnen vielleicht gar nicht so bewusst ist oder die ihnen nicht so auffällt. Vielleicht können sie jetzt auch nicht im Einzelnen Zinsrechnung erklären, aber sie haben eben doch ein anderes Grundverständnis davon, dass man, ich sage jetzt einfach mal, ein Aktiendepot einfach hat, während andere Leute, die damit nie im Kontakt waren, ja vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dass das eine Option ist.
Dann liegt es aber nicht an Überbehütung. Ich habe immer so meine Schwierigkeiten mit Überbehütung, weil ich persönlich bin sehr überbehütet aufgewachsen. Und deswegen fühle ich mich vielleicht persönlich oft angegriffen ist das falsche Wort, aber irgendwie so, ich versuche mir dann den Spiegel vorzuhalten und denke, nee, ich glaube nicht, dass es das alleine ist. Also, dass man die Kids überbehütet.
Ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass man gar nicht, also, dass man vielleicht kein Gefühl, also, wenn man so sicher wie in den letzten Jahrzehnten groß geworden ist, dass man vielleicht so ein bisschen das Gefühl dafür verliert, dass es ein Risiko gibt. Vielleicht ist da, also wir haben uns ja auch, also als ich sage jetzt mal vor diesem Angriffskrieg durch Russland, war es ja durchaus in ganz Europa so das Gefühl, einen Krieg wird es nie wieder geben. Also man hat ja auch abgerüstet und so. Und in dieser Atmosphäre sind Kinder ja in den, oder Jugendliche in den letzten Jahren ja groß geworden heran. Die heute 20-Jährigen stammen ja aus einer Zeit, wo man das Gefühl hatte, alles wird immer nur besser. Und wenn man in diesem Grundgefühl groß wird, hat das vielleicht gar nichts mit Überbehütung zu tun, sondern eher damit zu tun, dass man einfach gar nicht so richtig sieht, dass man irgendwie vorsorgen muss, weil es ist ja immer alles da. Also es ist so ein bisschen wie Leute, die irgendwie unter einer Kokospalme leben und nicht auf die Idee kommen, dass man für den Wintervorrat machen sollte, weil warum? Es ist ja immer was da. Und dieser Gedanke, Vorräte anzulegen und was für später zu sparen, der ist ja sehr verbreitet, auch in Ländern, tatsächlich muss man sagen, wo es zum Beispiel harte Winter gibt, also wo das kulturell Klar. sich schon ganz früh entwickelt hat. Die können das besser. Auch, ja. ne? Die können das besser, weil sie einfach schon immer in unseren Landstrichen, sag ich mal, wussten, es gibt einfach eine Zeit, in der werden wir nichts haben. Und wenn wir uns da nichts zurücklegen, dann überleben wir nicht. Das heißt, wir sind die Nachkommen von Leuten, die gut vorraten konnten und dann vielleicht da irgendwie besser sind. Und wenn ich jetzt aber eben in so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, paradiesischen Umwelt aufwachse, was ja auch nicht für alle Jugendlichen und Kinder zutrifft, dann ist es so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass man vielleicht auch gar nicht so ein Bewusstsein hat. Also vielleicht ist auch eine Mischung aus dem, ne? Das ist so.
Und eben das, was du gesagt hast, dass man, wenn man aus, sagen wir mal, finanziell prekäreren Verhältnissen kommt, man eben gar kein Gefühl dafür hat, dass man Dinge sparen kann, weil es ist einfach quasi kein Geld zum Sparen da. Und wenn man dann eben, also wenn man dann vielleicht mal spart für einen Sommerurlaub, dann ist aber kein Geld da, was man dann noch in Aktien investieren könnte. Das heißt, man lernt gar nicht, was sind denn eigentlich Aktien und wie funktioniert das?
Genau, weil das hat mit deren Lebensrealität dann. Also es gibt so diese zwei Seiten. Es gibt die sich irgendwie gar nicht drum kümmern müssen. Und es gibt sicherlich eben gleichermaßen, und die werden ja auch immer mehr, tatsächlich die Familien leider, in denen es so knapp ist, dass es überhaupt keine Option ist, überhaupt darüber nachzudenken, was zu sparen, weil einfach das, was im Hier und Jetzt da ist, schon eigentlich nicht zum Überleben reicht.
Und Genau. Wie stark prägt das den Glaubenssatz, ich bin das ja auch gar nicht wert? Das ist dann, das würde den Kreis zum Anfang schließen. Also ich jetzt als Beispiel, die ja relativ behütet aufgewachsen ist und hatte, und meine Eltern haben auch offen mit mir über Geld geredet und so, also wir war immer gut alles so. Und dann frage ich mich wiederum, ich sag ja, ich bin mir das alles wert. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, dass ich mir irgendwas mir nicht zustehen würde. Also wenn mir jetzt morgen jemand einen Porsche schenkt, Helene, wenn du mir einen Porsche schenkst, ich mag keinen Porsche, aber wir können drüber reden, welches Auto, dann würde ich sagen, ist doch lieb, danke, steht mir zu. Also wie prägt dann, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Kinder, die aus so furchtbar behüteten und vielleicht auch, ja, es ist ja letztlich so reicheren Elternhäusern kommen, dann sagen, okay, steht mir aber auch eh zu. Also ich würde mich eh darum bemühen, immer Geld zu haben, sozusagen, weil ich finde, das steht mir zu, und nicht vorsichtig sind, anzulegen oder zu investieren oder zu sparen. Wie die Kinder, die vielleicht sagen, oh, steht mir das jetzt hier gerade, ich weiß es nicht, es ist jetzt nur so eine Theorie, steht mir das jetzt überhaupt wirklich zu? Hat das miteinander zu tun?
Ich würde das nicht ins Verhältnis setzen. Also ich würde nicht die finanziellen Verhältnisse des Elternhauses ins Verhältnis setzen zu, stehen mir Dinge zu oder nicht.
Das frage ich mich,
für eine
genau.
Sehr, also, das weiß nicht. Siehst du da eine Kausalkette?
Nicht unbedingt, nein. Also ich habe eher das Gefühl, wir haben ja, also es kann sowohl als auch aus beiden Situationen, glaube ich, die Situation entstehen, dass ich das Gefühl habe, dass mir Dinge zustehen oder nicht, weil wir haben in der Psychologie ich beobachte aus psychologischer Sicht, sagen wir es mal so, immer so ein Phänomen von, wenn ich etwas erlebt habe, also das, was ich zu Hause erlebt habe, sagen wir jetzt sehr behütet, dass ich das entweder beibehalte und nachahme oder in die totale Gegenbewegung gehe, weil so behütet sein kann ja auch einengt sein. Das heißt, dann werde ich total so, dass damit will ich alles nichts zu tun haben, ich will ganz frei sein, ich will das so nicht machen. Oder ich habe das als sehr angenehm empfunden und ahme das quasi nach. Das kann man bei Erziehungsstilen eben auch sehr gut beobachten, dass es Leute gibt, die so rumlaufen und sagen, was, eine Ohrfeige hat mir auch nicht geschadet, zack, wird das Kind bis heute irgendwie auch mal geohrfeigt. Während es genau welche gibt, die das auch erlebt haben, die sagen, um Gottes Willen, das sind die kooperativsten, zugewandtesten Eltern ever, weil die in diese Gegenbewegung gehen. Und ich glaube, das kannst du eben aus beiden Richtungen haben, dass du, wenn du sehr arm und sehr, also wir sind ja sehr in Klischees, aber wenn man sehr unbehütet vielleicht groß geworden ist oder vielleicht auch sehr viele existenzielle Ängste hatte, dass man entweder denkt, ja, so ist das Leben halt, dann kann ich auch nichts machen so und die Blei verharren. Oder daraus entsteht so eine Gegenbewegung von einem sehr großen Ehrgeiz, von diesem Willen, sich daraus zu arbeiten, von das genau anders zu machen. Also, und das Interessante ist aber, das eine oder andere wird ja dann immer als wertvoll oder nicht so. Also jemand, der sich rausarbeitet und sich irgendwie strebsam ist, da was neu und anders zu machen, obwohl er vielleicht aus ärmlicheren Verhältnissen kommt, der wird ja dann sehr beklatscht und sehr bejubelt. Und gleichzeitig aus psychologischer Sicht ist sowohl das Verharren als auch das sich so rausarbeiten in so einem Extrem, weil das wird ja eine sehr großen emotionalen Gegenbewegung sozusagen zu dem, was ich gewohnt bin, ist beides nicht so richtig in Anführungsstrichen gesund, sondern man würde immer bei beiden Fällen versuchen, den Mittelweg irgendwie zu finden, weil es in beiden Fällen meistens zu so einer Art, also das eine ist sehr unbewusst, also wenn ich einfach nur nachahme, was mir bisher passiert ist, dann kann ich ganz schnell sehr verstrickt sein in so unbewusste Muster, die ich eben einfach nur wiederhole, die vielleicht gar nicht so gut für mich sind. Und in dieser anderen, in dieser Gegenbewegung habe ich immer mit sehr viel Kraft zu tun und würde wahrscheinlich eher in so eine Art Burnout schnell geraten auch mal. Es sind so Leute, die sind da sehr gefährdet, die haben oft solche Geschichten. Das heißt, aus psychologischer Sicht würde man in beiden Fällen immer versuchen, auch so den Mittelweg zu finden. Das passt ja auch vielleicht zu eurer Beratung, wenn es um die Finanzen geht, dass man da eben ja auch nicht sagt, geh total ins Risiko und mach Aktien und mach dies und so. Und oder nur das eine, sondern man versucht ja auch da immer, genau wie es psychologisch auch sinnvoll ist, zu sagen, von einem und vom anderen, wenn das Geld zur Verfügung steht, macht man am besten eine gute Mischung aus allem so, ne? Und das vielleicht ist das eine ganz gute Erklärung, dass das gar nicht wirklich was mit der Herkunft in diesem Moment zu tun hat, sondern dass das sowohl als auch sein kann, weil wir quasi das Motiv, wie wir an diesen Punkt kommen, ist unterschiedlich.
Ja, verstehe. Ja, das war die Frage, danke. Genau, ja.
Also es kann jemand wahnsinnig selbstbewusst sein und sagen, mir steht das zu, obwohl er, ich sag mal, in der Blechhütte irgendwo groß geworden ist, weil er schon immer dachte, das ist nicht fair, dass ich hier sitze.
So wie bei mir, angeboren.
So, genau. Ja, genau. Und dann gibt es eben Menschen, die haben dieses Selbstverständnis, weil ihnen das eben quasi in die Wiege gelegt wurde, weil die Eltern das so vorgelebt haben. Aber das Ergebnis ist quasi dasselbe, aber der Weg dahin ist eben unterschiedlich.
Gibt es Fragen, die du uns gerne stellen möchtest?
Naja, ich fände es schon ganz spannend, mal zu wissen, weil ich habe immer so den Gedanken, dass gerade im Bereich Finanzen, es gibt auch noch, also ich habe noch so im Kopf eine andere Untersuchung, die ist schon weit aus den 90ern, die habe ich leider auch nicht wiedergefunden online, dass Frauen zum Beispiel in der Finanzberatung, also wenn sie auf der Seite sitzen, auf der ihr sozusagen seid in eurem Unternehmen, das heißt mit Kunden zu tun haben, dass Frauen da selbst von Männern als deutlich seriöser und kompetenter in der Regel wahrgenommen werden und man sich sehr gerne von Frauen beraten lässt. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, weil eben Frauen, und das hatten wir vorhin schon ein bisschen das Thema, oft als glaubwürdiger und seriöser im Sinne von, die führen nicht selber was im Schilde so. Der will mir nichts. Also bei Männern steht oft so ein bisschen schneller der Verdacht im Raum, der berät mich nicht objektiv, sondern der will vor allen Dingen selber Umsatz machen oder Profit davon haben, dass er jetzt eine bestimmte Art von etwas verkauft, weil er da besonders viel eigenen Gewinn sozusagen hat. Und das unterstellt man Frauen eher weniger. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das in eurem Alltag auch so sichtbar ist, dass ihr Kunden habt, die tatsächlich lieber mit euch Frauen zu tun haben in dem Bereich, als vielleicht mit den Kollegen, mit den männlichen Kollegen.
Also ich glaube, bei uns im Unternehmen ist es so, dass prinzipiell jeder Mensch seinen Berater, Beraterin findet, weil wir, glaube ich, sehr heterogen sind in unserem ganzen Wesen. Ich habe in einem Strukturvertrieb gelernt, der halt zu, keine Ahnung, 98% aus Männern bestand. Und da gab es diese wunderschönen Vorurteile. Also dann habe ich irgendwann eine Ausbildung gemacht und habe die jungen Berater ausgebildet. Und dann hieß es so, ja, berätst du eigentlich auch Männer oder berätst du nur Frauen? So, weil du kannst ja nur Frauen. Und dann war so, wer kommt denn auf solche Ideen? Also so, ja, ich glaube, dass man, also dass wir Frauen, das habe ich zumindest damals gelernt, komplett anders beraten müssen als Männer. Also so all das, was die da proklamiert haben, als wie es funktioniert. Diese sehr ich-bezogenen Dinge mit, nein, du kannst heute keinen Vertrag mit 100 Euro für die Altersvorsorge abschließen, die sind aus, du musst jetzt 150 Euro machen. Solche sehr egoistischere Dinge, glaube ich, nimmt man uns Frauen nicht ab. Also man erwartet von uns auch das Kooperative. Ich kann von mir sagen, dass es das auch, glaube ich, immer ist. Also wahrscheinlich müsste ich viel häufiger meinen KundInnen sagen, dass es jetzt noch ein bisschen mehr sein müsste in der Altersvorsorge. Aber dann bin ich halt eher die, die sagt, naja, Leben macht auch noch Spaß. Also das ist wahrscheinlich anders als viele männliche Kollegen, die sagen, nee, du musst jetzt diese 300 Euro machen, ob du willst oder nicht. So, und ich bin dann eher die, die sagt, lass uns 200 machen und gucken, wie es sich entwickelt. So, und so, das sollte halt nicht wehtun. Also so die Empathische, die sich dann reinversetzt und sagt, naja, 10% der Menschen erleben ihre Rente nicht. Also sollte man vielleicht auch jetzt leben. Und ich habe jetzt, also wenn ich mal von den Kollegen in der Urlaubsvertretung oder so, also von den männlichen Kollegen da die Kunden hatte, hatte ich nie das Gefühl, dass die jetzt positiv oder negativ überrascht waren. Also ich glaube, es ist eine ganz gute Beratungsqualität insgesamt, die wir da bieten. Ich habe oft Frauen, die kommen, weil sie von einer Frau beraten werden möchten, eben weil das dieses Macho-Gehabe, was in der Finanzdienstleistungsbranche wirklich noch vielfach vorherrscht, einfach nicht ihrs ist. Ich habe aber auch Männer, die da darüber sehr dankbar sind, dass ich da nicht im Hosenanzug sitze.
Also es ist eher Menschen, denen das nicht so gefällt, die dann eher voraussetzen, dass sie bei einer Frau eine andere Art von Beratung bekommen.
Die das auch erwarten einfach. Also die würde ich jetzt auftreten wie ein Mann in der gleichen Tonalität, würden die mich schief angucken und würden denken, was ist das denn jetzt für ein Quatsch hier? Also ja, ich glaube, da funktioniert Beratung und am Ende dann auch Verkauf einfach anders. Also auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dass es eine Menge Menschen gibt, die, oder mehr Menschen gibt immer mehr, die diese Art schätzen. Also die eben nämlich genau bei diesen männlichen Beratern irgendwann das Gefühl haben, für wen hat denn der das jetzt verkauft? Für sich oder für mich? Also ist es so, Und das habe ich tatsächlich selten. Also dass Kunden gehen, weil ihnen irgendjemand was erzählt hat, dass das totaler Mist ist, das habe ich sehr selten. Also die rufen dann eher nochmal an und sagen, hey, wir haben doch den Vertrag gemacht, ich war jetzt bei der Bank und der Bankberater hat gesagt, das ist totaler Mist, ich wollte dich mal fragen. So, und das finde ich super, weil ich denke, das ist eben genau dieses Vertrauensverhältnis, was ich haben möchte. Es gibt immer einen Grund, vielleicht habe ich mal was verkehrt gemacht, bisher noch nicht, aber ansonsten gibt es immer einen Grund, warum wir das genau so gemacht haben und warum das, was der Bankmensch, ob Mann oder Frau, da erzählt, Quatsch ist oder auch für dich einfach nicht zutrifft. Aber ja, erstmal das zu sagen, so, ich glaube jetzt erstmal nicht, dass sie mir da Quatsch verkauft hat, ich frage nochmal nach. Und dann auch nicht zu sagen, okay, das war Mist, das war totaler Mist, ich muss das jetzt anders machen. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran. Also, dass das Vertrauensverhältnis da ist, nochmal zu sagen, hey, warum haben wir das nochmal gemacht? Also es gibt so einen Kniff in der Altersvorsorge, dass man Verträge bis 85 abschließt, um einfach möglichst lange flexibel zu sein. Heißt nicht, dass man bis 85 einzahlt, sondern nur, dass der Vertrag so lange läuft. Und dann kann man halt bis zwischen 67 und 85 überlegen, was man mit dem Vertrag machen möchte. Lässt man sich was auszahlen? Nimmt man alles auf einmal raus? Und das ist jedes Jahr immer noch mal eine Frage, wenn dann die aktuelle Mitteilung von der Versicherung kommt und da steht dann, Rentenbeginn ist mit 85. Da kommt immer noch mal die Frage, warum haben wir das gemacht? Ist das ein Fehler im Vertrag? Und dann, nee, wir haben doch drüber gesprochen, so und so. Habe ich schon eine vorbereitete Mail, ehrlich gesagt. Und dann kommt immer, ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Und das finde ich so schön, also dass das Vertrauen da ist, das zu hinterfragen, zu sagen, ist das ein Fehler? Müssen wir das ändern? Warum haben wir das so gemacht? Anstatt zu denken, oh, jetzt Mist, jetzt bin ich da doch jemandem auf den Leim gegangen.
Ja, ich finde das so spannend, weil wie gesagt, es ist ja einerseits so, dass Frauen selber sich irgendwie Finanzkompetenz gar nicht so stark zuschreiben oder eben eher dazu neigen zu sagen, oh, das ist gar nicht so das, was ich gut kann. Und es gibt ja, wie du gerade sagst, auch in vielen Bereichen deutlich mehr Männer, die in diesem Bereich arbeiten. Und dass die Kunden aber offenbar eigentlich das ganz gerne haben, wenn da mehr Frauen wären. Und dass das ja auch für die Firmen eigentlich interessant sein müsste. Mehr Beraterinnen, also es gilt für Versicherungen gleichermaßen wie für Finanzdienstleistungen. Das fand ich immer, finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass es da nach wie vor so eine Lücke, glaube ich, gibt. Auch, dass es, wie du schon sagst, dass die Leute eigentlich lieber, also dass dieses, ich werde lieber von einer Frau beraten, eigentlich steht für, ich möchte seriös beraten werden, ich möchte wirklich beraten und nicht was verkauft bekommen. Also das ist ja immer so ein bisschen dieses, wer verdient da eigentlich was dran, das steht ja schnell im Raum. Und ehrlich gesagt ist das etwas, was meine Klientinnen mir auch oft spiegeln, dass die, die gut informiert sind, die nicht ins Handeln kommen, also die Gruppe, von der ich da am Anfang so in der Mitte gesprochen habe, dass die nämlich oft, denen dieses Vertrauen auch fehlt und dass die eben eher dann auch zu einer anderen Frau gehen oder sich ein Unternehmen wie euch aussuchen, weil sie da das Gefühl haben, dass da eben vielleicht dann nicht ganz so viel verkauft und doch wirklich beraten wird und dass das so ein großes Thema irgendwie auch ist, Stichwort Vertrauen, ne? Dass die ganze Branche, glaube ich, oder das ganze Thema Finanzen auch deswegen oft so ein, mit komischen Glaubenssätzen belegt ist, weil man oft sagt, ne, also Stichwort Finanzhai, allein das Wort ist ja schon gruselig und zeigt ja aber, was Leute für ein Bild und für eine Erwartung haben, wenn sie dann irgendwie auf die großen Türme da in Frankfurt blicken und denken so, naja, das sind halt die da und wir hier und was hat das eigentlich mit mir zu tun und wie entsteht da eigentlich eine Verbindung? Und das, finde ich, ist gerade auch unter dem Aspekt, mehr Frauen sozusagen zu erreichen, glaube ich, total wichtig, dass auch mehr Frauen in dem Bereich arbeiten. Das war so ein Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Also, dass ich das auch total toll finde, dass ihr beide jetzt auch als Frauen so einen Podcast zu solchen Themen macht. Das finde ich total wichtig, weil das ja auch Stichwort Rollenmodelle super wichtig ist, weil man da, glaube ich, eher dann einen Zugang auch als Frau findet. Genau. Und gleichermaßen ist es für die Männer auch interessant, ne? Also die sind ja auch noch immer alle herzlich eingeladen und finden das auch offenbar gut, auf diese Weise beraten zu werden, so, ne?
Ja, also es gibt ja genug Männer, die auch dieses Alpha-Gehabe dann von anderen Beratern nicht ertragen wollen können. Das definitiv. Also ja, man muss ja schon immer noch sagen, dass die Branche den Ruf hat, den sie hat, immer noch durchaus zurecht. Also da lässt sich halt einfach noch zu Lasten der Kunden eine Menge Geld verdienen, indem ich denen erzähle, ja, du musst jetzt hier, also du musst es gar nicht verstehen, unten rechts unterschreiben bitte. So, und dann kommt der Nächste und sagt, ach, totaler Mist, musst du alles, kündigen wir alles, machen wir alles neu. Und also das gibt's ja schon noch. Ich weiß gar nicht, so, ich glaube, zu der Zeit 2016, als ich zu Verwendu gewechselt bin, gab es dann mal, also hat sich die Branche das Thema auch angenommen, okay, zu wenig Frauen in der Beratung und man will das mal angehen. Und dann gab es einen Artikel und da hat man dann Postbank, dann, ich glaube, MLP und ich weiß noch ein anderes Unternehmen interviewt, was sie denn jetzt machen würden, um mehr Frauen in die Beratung zu holen. Und man sage immer dazu, dass wir arbeiten auf selbstständiger Basis. Das heißt, jeden Vertrag, den ich verkaufe, dafür bekomme ich Geld und auch nur dann, wenn ich Verträge verkaufe. Beziehungsweise im Sachbereich läuft es halt so durch. Und dann hat tatsächlich ein Unternehmen gesagt, dass sie gleich bezahlen. Und da dachte ich, das ist nicht euer Ernst. Man verkauft Vertrag B und da sollte jetzt eine andere Vergütung werden, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau verkauft. Also das verkauft ihr jetzt als großen Gewinn. So das Gender Pay Gap, was durchaus ein echtes ist, ist aber in dem Bereich halt einfach null vorhanden. Also wenn mir jemand sagen würde, für den gleichen Abschluss eines Vertrages bekomme ich jetzt weniger, weil ich eine Frau bin. Also allein das als Win zu verkaufen, war so abstrus. Und ein anderes Unternehmen, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, dass sie jetzt extra so Schulungsgruppen für Frauen machen, um Frauen das Thema näher zu bringen. Also ja, dass diese normale Schulung, die sie für Berater machen, nicht reicht. Frauen brauchen mehr wissen, weil die haben halt quasi nichts. Also da dachte ich, oh, ich dreh gleich durch. Ey. Ja, so, ja. Also so extra Schulen.
Ja, das ist immer die Krux an Frauenförderung letztendlich auch. Und das klingt halt immer so, als ob da ein Defizit ist, was irgendwie befördert werden muss. Was
genau, und ich glaube, das ist der Grund, warum es wenig Frauen in der Branche gibt, weil es einfach wenig Unternehmen gibt, die das, also alle wollen Frauen haben, aber keiner will sich wirklich mit den Punkten der Frauen beschäftigen. Also.
Und der schnelle Gewinn ist eben dann auch vielleicht im ersten Moment erstmal nicht so schnell. Und aber eben, was hatten wir vorhin auch schon, dafür nachhaltiger da, ne? Denn wenn dein Kunde jetzt zufrieden ist und wiederkommt und auch seinen Freunden und Bekannten sagt, da kannst du hingehen, das ist vernünftig, hast du ja am Ende mehr erreicht, wenn du einen schnellen Vertrag abschließt und der sich hinterher betrogen fühlt, so, ne? Also das finde ich immer noch so, das finde ich so unverständlich an diesem ganzen Konstrukt Finanzbranche tatsächlich, dass das eben sich so hält und dass das sich irgendwie nicht so richtig auflösen mag an vielen Stellen.
An manchen Orten, wenn ich mit der Branche fahre, ich bin ja eigentlich im Marketing, aber wenn ich mit der Finanzbranche unterwegs bin, da arbeite ich ja nun mal, dann gibt es wirklich unangenehme Gruppierungen. Ich meine jetzt einfach, ich bin jetzt eingeladen bei einem Workshop und da fühlt man sich als Frau teilweise auch noch nicht wohl und auch voll fehl am Platz mit so großkotzigen Männern, wo auch, also Entschuldigung, ne, es trifft jetzt auf keinen Fall auf alle zu, aber ich habe da wirklich sehr unangenehme Erfahrungen gemacht, wo dann auch schlecht über Frauen geredet wird oder sie belächelt werden oder so. Ich weiß nicht, das ist jetzt alles schon so ein paar Jahre her, aber ich sag mal höchstens 5. Viel länger bin ich ja auch gar nicht in der Branche, ich bin ja erst 10 Jahre da. Und ich glaube, da fühlen sich auch viele Frauen so gar nicht wohl.
Und dann kommt halt wieder dieses, dass Frauen Geld nicht können. Also ich war der Strukturvertrieb, wo ich angefangen habe, da hat einer der Gründer mal gesagt, wer keine coolen Typen einstellt, stellt Frauen ein. Also so richtig despektierlich. Also es war immer so.
Und das sind so Sprüche, die ich meine übrigens, genau. Das sind so Sachen, die ich auch gehört habe. Und dann denke ich, wie soll ich mich da wohlfühlen? Wie soll ich mich da öffnen? Wie soll ich da vertrauensvoll umgehen? Da braucht es Unternehmen, die einfach sagen, wir machen das, wir stellen bewusst von mir aus über eine Frauenquote oder meinetwegen auch eine eigengestellte Quote 50-50 ein oder so, weil dann kann man sich anfangen wohlzufühlen, weil dann hat man da eine Community. Das ist super schwierig, wenn man in ein Unternehmen kommt, mir fallen jetzt unschöne Worte ein, wo eben einfach noch ganz viele Männer sind und die eben auch noch sehr konservative Ansichten zu vielen Sachen haben.
Ja, ich habe wirklich überlegt, mein Gedanke dazu war, ich frage das deswegen, weil ich wirklich so dachte, dass dieses, ihr nennt das so Alpha-Tier-Gehabe in der Branche oder die Berater, die so agieren, die, das hast du ja gerade so schön beschrieben, die dann sagen, hier, sie können mir das schon glauben, unterschreiben sie mal hier. Die matchen halt so unglaublich gut mit den Leuten, die diese Kopf-in-den-Sand-Strategie haben. Das heißt, die gehen da dann einmal hin und sagen so, oh ja, jetzt schnell, ich will das als Mann nur schnell unterschreiben und wieder weg. Und ich glaube, dass vielleicht da so auch der Schlüssel ist, dass je informierter wir als Kunden sozusagen sind oder eben als Frauen auch, und da will ich wieder nochmal mein niedrigschwelliges Beispiel nehmen von vielleicht scrolle ich einmal weniger durch YouTube oder Instagram und gucke einfach oder auf diesen Plattformen mir einfach mal einen Finanzinhalt an, 5 Minuten am Tag. Und wenn ich das jeden Tag tue, dann bin ich auch informierter, als ich es vielleicht vor einer Woche noch war. Und dass wir dann eben auch solchen Menschen gegenüber viel besser auftreten können. Und eben, ich glaube, dass das nur einen Raum hat sozusagen, weil es noch so viele kundenseitige Menschen gibt, die eben so denken, ja, regel du das mal und ich glaub dir mal und du trittst irgendwie überzeugend auf und dann da in solche Fallen immer wieder tappen. Das ist ja auch wie so ein Muster irgendwie, was sich wiederholt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das auch, also ich weiß nicht, ob das zu eurer Erfahrung passt, aber dass wirklich eher diese informierteren Kunden eben auch sehr bewusst dann bestimmte andere Ansprechpartner anlaufen und genervt sind eben von diesem anderen Auftreten, weil sie selber sich, ich sag mal, kompetent genug fühlen, zu merken, dass da einer ihnen eigentlich nur was verkaufen will, so, ne?
Und Dinge hinterfragen. Also ich sage immer, das Einzige, was hilft quasi, um Opfer zu werden, also ist, dass man Dinge hinterfragt und sich informiert, ja. Das ist einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, um eben die Menschen abzuholen, die sagen so, ah ja, ich vertraue da schon, sondern zu sagen, nee, aber um zu vertrauen, also das hat dann ja was mit Intuition zu tun. Intuition ist ja die Summe der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wenn ich da aber noch nie Erfahrungen gemacht habe, wie soll ich da eine gute Intuition haben? So, das heißt, ich brauche Dinge und Ansatzpunkte. Und oft erkennt man die ja schon, indem man dann mal nachfragt und sie dann keine Antwort haben. So, oder dann sagen, oh, weiß ich auch nicht.
Oder sich rausgeben.
Genau. Also,
so wie so Politiker, denen du eine Frage stellst und die dann was ganz anderes sagen, als was ich gefragt habe.
Genau, und ich finde, das ist dann immer schon so ein Zeichen, so nee, lieber die Finger davon lassen. Also wenn man schon auf Nachfragen nicht antworten kann. Und ich meine, manchmal weiß ich es auch nicht, dann sage ich aber, oh, gute Frage, kann ich so gar nicht beantworten, reiche ich nach.
Ich habe da eine ganz süße Anekdote vielleicht zum Schluss. Ich habe neulich meine Tochter mit zwei Freundinnen, also nochmal zur Information, die ist jetzt 10, im Auto gehabt. Und die eine sagte, hey, ich höre ja so gerne Podcasts und ich habe euren Podcast, folge ich auch so. Und dann hat sie gesagt, ich soll den aber nicht hören, hat meine Mama gesagt. Und das finde ich spannend, weil wir haben ja keine Themen, die nicht für Kinder geeignet wären. Sie könnte ihn doch ruhig hören. Sie kann doch nur was mitnehmen. Klar sagt sie vielleicht, verstehe ich nicht, mir langweilig. Das ist ja dann aber ihre Entscheidung. Das fand ich so schade. Also lass doch die Kids das ruhig hören. Also such dir eine Folge raus, die dich interessiert, wo dir die Überschrift interessiert, habe ich gesagt. Da ist nichts Schlimmes. Du kannst uns gerne hören, aber sag deiner Mama das vorher lieber nochmal. Wollte ich jetzt nicht über deine Mamas Kopf hinweg, weil wir kennen uns, wir Mamas, und entsprechend dürfte sie ja wissen, dass es da nur um Finanzbildung eben gerade von Frauen geht. Ja, fand ich eine niedliche Anekdote. Also wir werden teilweise auch schon von 10-Jährigen gehört.
Müssen wir extra mal so Kinder-Q&A machen. Oh, das wäre witzig.
Oh ja, das wäre ja niedlich.
Ja, vielleicht. Das wäre eine coole Idee. Ja, total gut.
Ja, total. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Helene, schreibe ich mir auf.
Das war sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Da waren so viele spannende Hintergrundinfos drin. Also warum wir reagieren, wie wir reagieren und auch wie wir vielleicht damit umgehen können. Und also gerade die Frauen größtenteils da draußen, aber auch die Männer, die jetzt vielleicht mehr wissen, so okay, ich sollte das Thema vielleicht auch mal ansprechen. Also es ist liegt nicht nur an der Frau.
Nein, und die mentalen Blockaden haben wir auch alle geschlechterübergreifend, mal mehr, mal weniger. Es gibt natürlich welche, die mehr bei dem einen oder anderen Geschlecht vorkommen, eben aufgrund der ganzen sozialen Prägungen, aber die können gleichermaßen auch betroffen sein, genau.
Und auch die kann man immer wieder auflösen und sich nochmal angucken und entscheiden, wie man damit umgehen möchte. Ja, das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, dass unsere HörerInnen da auch eine Menge mitnehmen.
Ja, ich weiß jetzt schon ein paar Leute, denen ich den Podcast schicke, weil so ein paar Themen drin waren, über die ich mit denen auch schon geredet habe. Schön. Vielen Dank, dass du da warst, Nicole.
Sehr gut. Ja. Danke euch auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
Das freut mich. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.